Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe Nummer 10 von den dreiköpfigen, dreibeinigen Podcastern. In diesem Fall tatsächlich dreiköpfig, denn neben dem Sascha, hallo.
Und dem Sebastian, hallo.
Haben wir auch jemanden zu Gast, nämlich unseren Stammhörer Falk.
Hallo.
Ja.
Ja, gerade noch im Leserbrief, jetzt in unserem Podcast.
Ja, ich hab's diesmal nicht zum Leserbrief geschafft, deswegen muss ich jetzt live mitsprechen.
Genau.
Das ergibt Sinn.
Ja, da, es gab ja schon Zweifel, ob dieser Falk überhaupt existiert, ob wir ihn uns haben einfallen lassen, wie Gabi aus Satz Bad Ufflin bei Harald Schmidt damals, weißt du noch?
Ja, aber jetzt können wir sagen, ich meine, wer wird sich auch so einen Namen ausdenken, ja? Den gibt's tatsächlich.
Ja, Falk existiert.
Ich muss gerade an den braunen Affen von Dr. Allwissend denken, egal.
Ach ja, der braune Affe von Dr. Allwissend. Wir verlinken im Beitrag. Okay, also ein Hörer, der sich mit dem braunen Affen, mit einem braunen Affen vergleicht, finde ich gut. Ja, aber Falk ist nicht nur hier, also und bietet dem Podcast heute ein Quartier. Wir sind wieder über Skype verbunden, sondern er war auch mit im Kino und wir haben einen ganz besonderen Film geguckt.
Kommt jetzt der Teil, wo die Melodie singt, oder?
Das wäre schön, aber ich habe mir leider die Melodie nicht gemerkt. Sebastian, weißt du noch die Titelmelodie?
Ich glaube, die ging
Gene Roddenberry hat dazu einen Text geschrieben, um jedes Mal noch Textlizenzgebühren zu kassieren, wenn dieser Titel aufgeführt wird.
Und der Text ging
Nee, der Text ist ganz, ganz furchtbar. Irgendwie zeig mir den Weg zu den Sternen und hast du nicht gesehen. Also den hat er, glaube ich, wirklich innerhalb von 5 Minuten zusammengeschmiert, um halt irgendwie noch Geld zu bekommen, wenn dieser
Titel... Text auf die Melodie.
Ja.
Star Trek, du bist so total geil. Nee.
So ungefähr. Du springst mir Millionengewinne ein.
Das hat er dann mit George Lucas gemeinsam.
Genau, und wenn mein Franchise mal stirbt, wird's rebootet.
In einer Art und Weise, dass es nur so tutet.
Und uns die Ohren blutet. Ach verdammt, hätte ich im Singular machen müssen.
Wir waren gerade im Kino. Also der Eindruck ist noch ganz frisch. Ja, also echt erst vor einer halben Stunde rausgekommen ungefähr.
Genau, und wir haben auch eiserne Disziplin geübt, selbst Falk und ich, und haben selten bis gar nicht über diesen Film gesprochen. In den Minuten, wo wir rausgekommen sind. Das haben wir uns alles für den Podcast aufgehoben.
Aber die wichtigste Aufgabe an dich, Sebastian, ist es ja uns erstmal zu erzählen, was vor dem, wie heißt das, wenn der Titel eingespielt wird, kommt.
Stimmt. Wir haben uns ein bisschen verquatscht an der Kasse, an der Theke und mussten ja noch die Jumbo-Packung Popcorn abwarten, die ich mir da gekauft habe, bis die da gepoppt war. Und wir vermuten mal, dass vor dem Intro noch irgendwas gekommen sein muss.
Na, war nicht das vor dem Ding eigentlich das Intro? Also bevor der Titel eingeblendet wird, kommt doch das Intro.
Genau, also vor...
Ist uns fehlt das Intro.
Also ein Teaser oder was das, wie das auf schön Deutsch heißt. Also was in den Folgen ja auch immer existent
ist. Wann seid ihr denn eingestiegen?
Na, da wo Star Trek auf der Leinwand stand.
Genau.
Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr genau daran erinnern, wann das gewesen ist. Sag mal, was
am
das
Anfang
erst passiert
ist.
Das war da, wo die Beastie Boys gespielt wurden als Kirk mit...
Das sollst du uns doch sagen, Sebastian. Wir sind eingestiegen, wo dann quasi, dann stand London, Kinderklinik, Schlag mich
tot. Okay, nee, jetzt weiß ich Bescheid. Dann habt ihr die ganze Vorgeschichte verpennt. Das war eine abgeschlossene, kurze Geschichte, quasi das, was passiert ist, warum dann später... Machen wir mit Spoilern? Ja, ne? Ich denke
ja,
mal. Also wir können schwer über den Film reden eigentlich.
Ist richtig.
das ist der Grund, warum dann Kirk zuerst quasi so ein bisschen vom Dienst suspendiert wird. Und zwar geschieht Folgendes. Die Enterprise ist auf einer sehr schönen Star Trek-typischen Mission unterwegs. Und zwar soll sie eigentlich eine eingeborene Rasse auf einem fremden Planeten nur beobachten. Aber das wird nur so impliziert, dass die wohl rausgefunden haben, da gibt's jetzt irgendwie einen Vulkan. Und wenn der ausbricht, dann sterben alle auf diesem Planeten. Supervulkan. Keine Ahnung. Und
Lass mich raten, Sebastian. Um den Vulkan zu reparieren, schickt man einen Vulkanier hinein.
Liegt ja nahe, ne?
Ja. Ja, das Lustige ist, dass das, was du gerade erzählst, glaube ich, genau das ist, was der Admiral in diesem Briefing Kirk und Spock um die Ohren schmeißt. Das heißt,
das kommt ungefähr hin.
Ja, also dann hat Spock irgendwie so einen Nukleardetonator dort deponiert, der den Vulkan stabil hält und wäre dabei fast draufgegangen und Kirk hat ihn gerettet.
Der musste aus irgendeinem Ozean auftauchen, mit seinem Schlachtschiff.
Ja, genau, und richtig. Und die Sache war halt auch vor allen Dingen, dass die durch diese Rettungsaktion halt das Schiff gesehen haben, die Eingeborenen, was halt überhaupt nicht hätte passieren dürfen wegen der ersten Direktive, die jetzt mal wieder zitiert wurde.
Sascha, ich gratuliere, wir haben nichts verpasst.
Ja, im Fazit, den...
Das komplette Intro hätte man sich auch schenken.
Der Planet war ganz nett, also die hatten so bunte Bäume da irgendwie stehen und die Einheimischen, die waren so weiß, gelb.
Ach, die roten angemalt. Bäume, die man aus dem Trailer kennt. Ja. Wo sie die Klippe runterspringen.
Ja.
Ich habe mich schon gewundert, warum die Szene nicht im Film vorkommt, ehrlich gesagt.
Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Doch, ich habe den Trailer gesehen.
Weißt du, woran mich diese Szene erinnert hat, Sebastian, wo sie zwischen den roten Bäumen durchlaufen?
Nein, Sascha,
zur blauen Lagune.
Nein, nicht an die blaue Lagune. Auch mit der Top Gun, sondern an Ralf Reichts und den Candywald.
Von den Farben her jetzt, meinst du?
Ja, es ist so knallig bunt und die laufen auch durch diese Zuckerstangen durch.
Nee, es ist eigentlich nicht bunt, es ist, glaube ich, nur rot.
Ach so.
Also, und gelb und weiß. Also, die Bäume sind halt rot.
Ich glaube, blau durften sie nicht nehmen, sonst hätten sie Ärger mit James Cameron gekriegt.
Das Meer war blau, wo sie reingesprungen sind.
Verdammt.
Ich muss was dazwischen fragen. Gab es nicht schon mal einen Star Trek-Film, wo die irgendwie auf einem Planeten und irgendjemanden beobachtet haben und dann ist Data Amok gelaufen oder sowas?
Du hast vollkommen recht, Falk. Ja, das war das mit diesem Planeten, wo alle 1000 Jahre alt geworden sind.
Also es ist ja schon ein durchgängiges Ding. Wir beobachten zu jedem Star Trek für immer irgendeine Rasse, die uns nicht sehen darf, die uns dann aber doch sieht.
Nee, also in dem Film hatten wir das erst einmal. Also ich meine, durchgehende Sache ist, dass die Enterprise fast zu Klump geschossen wird, im nächsten Teil wieder richtig da ist. Oder sowas.
Das war cool.
Ja. Ja. Ja, aber lass nochmal ganz kurz die Handlung rekapitulieren. Es stellt sich dann heraus, wir sind dann in London und da explodiert dann ein Gebäude und es stellt sich heraus, dass da Sherlock Holmes hintersteckt.
Genau. Sherlock Holmes sprengt das Geheimlabor.
Genau.
Von Dr. Watson.
Und dann trifft sich die Admiralität und diverse Kapitäne und in einem komplett verglasten Aussichtsobjektraum und dieser Raum wird entglast durch Sherlock Holmes mit einem fliegenden Raumschiff von außen.
Und das Lustige fand ich an dieser Szene, während Sherlock Holmes vorher doch irgendwie eine Bombe hatte, in der Größe eines Fingerringes, die ein ganzes Stadtviertel geplättet hat, führt er dann seinen Anschlag fort mit einer Soft-Air-Pistole. Also er ballert da irgendwie mit einer ziemlich unbeeindruckenden Waffe halt in diese Versammlung rein, will zwar alle töten, aber schafft's nicht.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum der ballistische Munition verwendet, nicht irgendwie Phaser.
Oder eine ordentliche Bombe mal wieder. Er hat ja offensichtlich tolle Bomben. Die war übrigens cool. Die hat, durch Wasser wurde die aktiviert.
Oder den Hubschrauber aus Matrix.
Ich dachte...
Ja.
Ich dachte, dieser Ring, den da Noel Clark reingeworfen hat, Mickey aus Doctor Who, war das tatsächlich die Bombe? Ich dachte, der hätte noch was anderes reingeschmuggelt, das wäre nur der Auslöser gewesen.
Nee, ich glaube, das war die Bombe, die wurde durch das Wasserglas, hat, glaube ich, aktiviert.
Ah. Ja, du hast es sprudeln sehen, also es hat irgendwie wild gesprudelt, bevor es explodiert ist.
Eine Natronbombe.
War eine Correga-Tappe. Ja, genau. Da kam die Orion 8 raus. Und das hat dann dummerweise den geheimen Botschaft gesprengt. Aber weiter mal ganz kurz nochmal weiter im Takt. Also die, dann sind die Admiräle tot und Kirk kriegt von Admiral Marcus. Ja, wo ich dachte, Mensch, ob der wohl mit Karen Marcus verwandt ist.
Habe ich auch schon direkt gedacht. Fand ich nett, ja.
Ja, den Auftrag super an den klingonische Grenze zu fahren, weil Scotty mittlerweile rausgefunden hat, dass sich der Bösewicht Sherlock Holmes direkt nach Kronos transportiert hat, die Heimatwelt der Klingonen. Bekommt er quasi den Auftrag, neuartige Photonentorpedos auf Kronos zu schießen.
Ja, 72 Stück.
72 Stück. Später stellt sich aber raus, dass Kirk das nicht so gerne möchte, weil er möchte lieber den Sherlock vor Gericht stellen und will ihn festnehmen.
Dann nachdem Spock ihn ins Gewissen geredet hat.
Genau, und dann kommt eine Landungstruppe der Klingonen, die haben da was dagegen, dass auf ihrer Heimatwelt irgendwer rumgeistert und irgendwen festnimmt. Und dann macht Sherlock die aber alle platt.
Rettet quasi die Enterprise-Crew.
Genau, wird von denen verhaftet und redet denen ins Gewissen, die sollen dann mal in so ein Photonentorpedo reingucken. Das machen sie auch auf einem verlassenen Asteroiden, Planetoiden. Und stellen fest, da liegen tiefgefrorene Menschen drin. Es sind Menschen.
Leichenteile.
Ja. Menschenfleisch, Menschenfleisch.
Da musste ich an Babylon 5 denken, wo sie die Telepathen an die Schattenschiffe verflanscht haben, damals.
Ach, damals.
Ist dir übrigens die tolle Gatling-Gun aufgefallen, die er in den Händen hielt, um die Klingone zu besiegen?
Das sah so ein bisschen aus.
Fallout 3 lässt grüßen.
Genau.
Oder generell Fallout. Und die schoss nicht nur, damit konnte er sogar zuschlagen.
Kann man mit Gewehren normalerweise machen. Aber hatte, glaube ich, auch, wie heißen diese Sterne, die die Ninjas schmeißen?
Shurikens.
Shurikens, genau.
Oder Shurikens. Oder Shurikens.
Wenn er so einen Spruch gehabt hätte aus, wie hieß dieses Spiel, was der Nachfolger von Duke Nukem war? Shadow Warrior.
Duke Nukem Forever?
Ach, Shadow Forever. Das mit dem Japaner da.
Mit dem Japaner. Das hat die gleiche Engine gehabt wie Duke Nukem 3D. Und spielt aber in Japan und dann konnte man auch irgendwie mit Shurikens rumschreiken, wenn man wollte.
Das war übrigens sehr witzig, aber es war nicht so berühmt wie, aber wir schweifeln ab.
Und da saßen immer Damen auf dem Klo. Und es stellt sich dann heraus, dass Sherlock nicht Sherlock heißt, sondern in Wirklichkeit. Khan! Und das war der Moment, wo ich im Kino saß. Ich wusste schon ungefähr, worauf es hinausläuft, obwohl ich mich im Vorfeld überhaupt nicht spoilern lassen. Aber ich dachte, das ist bestimmt Khan. Und als er sagte, ich bin Khan, habe ich so halblaut gerufen, Khan! Selbst auf Freude der anderen Kinoteilnehmer. Ja, und seine Mannschaft ist quasi tiefgefroren und der Admiral will irgendwie den überragenden Intellekt von Khan nutzen, um eine böse, dunkle Sternflotte aufzubauen, die besser gewappnet ist gegen irgendwelche dunklen Bedrohungen, wie zum Beispiel Klingonen.
Darf ich was dazwischen fragen?
Natürlich.
Warum will der Admiral eigentlich die gleichen Teile da auf den Kronos schießen lassen mit den Torpedos?
Das habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Das fand ich auch unnötig kompliziert und schwierig eigentlich.
Also einen neuen Friedhof einrichten quasi.
Ja, irgendwie, glaube ich, wollte er die Truppenteile A loswerden.
Verbrennen?
B, weiß ich nicht.
Also er hätte auch in die Sonne schießen lassen können.
Die wären ja auch explodiert eigentlich.
In unsere tolle heimische Sonne quasi.
Das war ja schon mal mit irgendwelchen Sachen in die Sonne schießen. Das hat ja schon hier in Star Trek 7 dieser Macon McDonald gemacht.
Teleporter auf maximale Streuung stellen und rausbeamen, klar.
Sind die nicht auch sogar mal in die Sonne reingeflogen, um den Wal da abzuhalten oder den Wal wieder zu holen? Haben
wir um die Sonne rum mit dem Wal.
Naja.
Und haben Walgesänge gehört und LSD geraucht.
Ach. Und Haschgift gespritzt.
Genau. Was sie da mal schlucken, dieses Haschisch.
Auf jeden Fall.
Wo waren wir denn jetzt? Ach so, und dann stellt sich aber raus, es ist ein Kompott. Also der Admiral möchte halt eine dunkle Sternflotte bauen und hat auch ein super Dreadnought-Schiff gebaut und fliegt es quasi persönlich ins Klingonische Reich, wo sich offensichtlich kein einziger klingonischer Kreuzer rumtreibt.
Die Klingonen hatten im Prinzip in dem Film Urlaub.
Genau.
Also bis auf drei, die mal gestorben sind kurz und dann
Ich fand es
also, eigentlich. Der ist auch nicht in die Hauptstadt von Kronos reingebeamt, sondern irgendwie in eine verlassene Geisterstadt quasi, wo nichts mehr los ist. Also da, das haben die Klingonen beamt. Wohl aufgegeben, irgendwie da auch irgendwie was zu reißen.
Das ist also ungefähr so, als wenn man mit dem Fallschirm auf Berlin abspringt und aus Versehen in Brandenburg irgendwo landet.
Oder auf dem BBI.
Ja, auf dem BBI, genau. Ne, verlassene Ruine. Oder in Beelitz-Hallstätten.
Das ist schon wieder nicht mehr Berlin.
Ja, meine ich ja.
Das ist schon wieder weit weg.
Ja, stimmt. Oder auf Tempelhof oder sowas.
Da steppt aber der BR gerade, seitdem da nicht mehr Flugzeuge landen und die Berliner da Party machen dürfen.
Stimmt auch wieder. Also trotzdem finde ich es ein bisschen unlogisch, dass auf dem Heimatplaneten der Klingonen
nichts los ist.
Eine verlassene Region existiert, wo nichts los ist. Ich hab am Anfang, wo er sich dann wegteleportiert hat, habe ich gedacht, jetzt ist er in Mordor.
Den Ring hat er ja schon kaputt gemacht, das wäre jetzt andersrum. Also,
hatte diesen Ring. Schmeißt doch den Ring ins Feuer.
Und dann sah man irgendwie nur zerfüftete Felsenlandschaft, aber es hat nicht rot geleuchtet, sondern gelb. Und ich dachte so, naja, es könnte Mordor sein. Und
ja, aber es gab schon ein paar schöne Hochhausruinen, ein paar Sehenswerte.
Ja. Mir ist übrigens auch aufgefallen, als er sich weggebeamt hat, wie er dann auf sich aufgerichtet hat. Also er beamte sich in so einer gehockten Position, wo er dann heroisch aufstehen kann und dann den Blick über das leere Kronos-Gebiet schweifen lassen.
Vermutlich auch in diesem Dreipunkt. Also es gibt ja diese heroische Pose, wenn man irgendwie runterfällt, durch so ein Glasdach durch und landet.
Ja,
Actionhelden,
ja, ja.
Landen die immer auf den Füßen und auf einem Arm.
Hm. Immer so eine,
und richten dann langsam den Kopf nach oben.
Gebückten Haltung und dann stehen sie langsam auf. Ist immer sehr lustig. Da gibt es auch einen Supercut, glaube ich, von. Ja, auf jeden Fall kämpft dann der böse Admiral gegen den guten Kirk und Sherlock Holmes, also beziehungsweise Khan und Kirk tun sich dann zusammen erstmal und Khan betrügt dann Kirk, aber Spock hat mittlerweile mit sich selber Kontakt aufgenommen. Also
genau genommen betrügt Kirk Khan als erstes.
Genau, aber in weiser Voraussicht, weil er weiß, dass Khan Kirk betrügen wird.
Wo man aber noch keinen irgendwie Indiz für gezeigt bekommen hat vom Regisseur.
Nö, aber doch, der alte Spock hat zum jungen Spock gesagt, Khan ist böse, dem kann man nicht trauen. Was Kirk natürlich nicht weiß.
Nochmal kurze Rückfrage zu Spock. War der aus dem Originaluniversum Zukunft oder aus dem Parallel, also aus dem Reboot-Universum Zukunft?
Nee, der war aus dem Original, das war doch aus dem letzten Film.
Ja, aber ich wusste nicht mehr, aus welchem alternativen Realität
kam. Nee, der hat ja, das ist ja der Witz, der hat ja quasi, das ist ja der Spock aus der Zukunft, der Nero verärgert hat und deswegen hat Nero doch Vulkan ausgelöscht und diese alternative Zeitlinie erschaffen. Und aber der ist noch ein Überbleibsel aus der alten Zeitlinie.
Nero mit seinem Bergbaukutter.
Genau. Wir haben uns eben schon königlich amüsiert, dass halt ein Bergbauschiff irgendwie eine komplette Flotte auslöschen kann. Wobei ich den Einwurf brachte, dass das Bergbauschiff ja auch irgendwie 200.000 Jahre weiterentwickelt ist als die anderen.
Und der hat einen Bergbaulaser und vulkanische Schiffe sind ja chronisch unterbewaffnet.
Genau.
Na, der hat aber auch die ganze Sternflotte kaputt gemacht, bis auf das Raumschiff Enterprise, was sich durch Zulu verspätet hat.
Naja, 200.000 Jahre halt.
Ja, auf jeden Fall gibt's ein Epic Battle. Khan beamt sich dann quasi, übernimmt das Kommando von diesem großen Schiff, versucht die Enterprise irgendwie Platz zu machen, was aber nicht funktioniert, weil nämlich mittlerweile er die Photonentorpedos mit seinen tiefgefrorenen Gefolgsmenschen an Bord gebeamt hat. Die waren aber schon vorher raus und die sind die Photonentorpedos explodiert, was sein Schiff irgendwie kaputt gemacht hat. Und genau. Dann landen sie aber alle im Erdorbit und kein anderes Schiff ist zu sehen, was mich ein bisschen gewundert hat. Die können nicht um Hilfe funken, die Erde, dass mal schnell irgendwas hoch geschickt wird, um denen aus dieser Patsche zu helfen, aber macht ja nichts.
Naja, das Schiff war im freien Fall. Ich meine, da dockst du jetzt auch nicht an und...
Ja, auf jeden Fall geht dann Kirk in eine Reaktorkammer. Wir kennen das alles aus Star Trek 2, nur diesmal umgekehrt. Kirk geht diesmal in die Reaktorkammer, richtet irgendwelche Laser neu aus, Warpkristalle neu aus mit beherzten Fußtritten.
Hochtechnologisch, der Herr Ingenieur.
Ja, genau. Einfach mal gegentreten, dann geht's wieder.
Dann funktioniert die Kalibration.
Genau, die Warpkerne müssen neu rekalibriert werden. In der Form, dass Kirk mit Füßen mal ordentlich gegengerammelt. Auf jeden Fall stirbt er dann, aber man hat mittlerweile herausgefunden, dass Khans Blut irgendwie tote Tribbles wieder zum Leben erwecken kann. Warum nicht auch tote Captains? Also wird dann unten werden.
Deswegen heißt er auch James T. Kirk. Tribble Kirk.
Tribble Kirk, genau. Tribilirius. Und dann liefern sich Spock und Khan einen Faustkampf auf irgendwelchen Schiffen.
Man fühlte sich stark erinnert an das fünfte Element.
Ja, oder. Ja. Oder diesen einen komischen Raumfährenkampf von irgendeinem
Star Wars, das war mit den, hier, der junge Anakin ist genau. Doch da auch drauf rumgehüpft.
Der ist da auch von Pot zu Pot
gehüpft. Stimmt, wo sie den...
Also den Attentäter von Prinzessin Panda
Bear genau, jagen. Genau. Den, war eine Frau, nicht, die sie da gejagt haben, glaube ich.
Genau.
Ah, ja.
Attentäterinnen.
Ein Aufschrei. Ja. Stimmt, da gab es einige Parallelitäten. Die waren ja auch, der hat ja auch quasi durch die Wand geschossen mit so einem Gefährt, ne? Auf Prinzessin Panda-Bär. Und dann gab es auch die Verfolgungsjagd. Nur dazwischen war noch ein kompletter Film bei Star Trek.
Ich und könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft öfters solche Parallelen zwischen Star Trek und Star Wars gibt.
Das steht auf meiner Liste. Worüber ich dann mit euch reden wollte. Ja. Ja, und dann ist der Film ja quasi dann auf jeden Fall, sie kriegen dann Khan. Khan spendet unfreiwilligerweise Blut an Kirk. Kirk wird wiederbelebt und bekommt sein Schiff zurück und sie brechen in 5-Jahres-Mission auf. Die Supermenschen werden eingefroren. Alle sind zufrieden. Die Stadt ein bisschen zerstört. Und so jetten sie mit den berühmten Worten in den Sonnenuntergang. Das ist so ungefähr die Handlung.
Genau. Kirk spricht den Trailer ein für die Raumschiff-Serie.
Genau. Ja, war schön umgesetzt eigentlich so ein bisschen, ne? Also die Optik hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Bis auf diese komische Handlung da auf Kronos, wo ich mich dann wirklich in Computerspiele hineinversetzt gefühlt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe wieder mal den Überblick verloren. Ich werde zu alt für den Scheiß, ganz ehrlich. Also ich verliere dann bei solchen Szenen ganz schnell den Überblick, weil ich nicht weiß, wer schießt eigentlich gerade auf wen. Und ich war da etwas gelangweilt. Genauso mit diesem komischen Rumgehüppe von einem fliegenden Raumschiff aufs nächste im Erdorbit, wo wo Spock und Khan sich in Faustkampf liefern. Da habe ich auch nur noch gegähnt so ein bisschen.
Ich bin immer noch ganz perplex, dass Spock mit Uhura zusammen ist. Der emotionslose Spock hat plötzlich eine Beziehung mit einer Frau.
Ja, das war auch schon im letzten Teil.
Na, wie gesagt, gut, der ist ein bisschen an mir, also ich habe ihn irgendwann gesehen, aber der ist reichlich mir vorübergerauscht. Ich musste mich jetzt erst nochmal belesen, um was es da eigentlich ging.
Aber jetzt haben sie einen Beziehungsstreit. Das fand ich noch schöner. Das war sehr schön umgesetzt. Also ich finde, der letzte Film krankte so ein bisschen daran, dass man krampfhaft irgendwie diesen Reboot schaffen musste. Und man hat ja halt diesen komischen Nero da reingeholt. Und jetzt ist halt der Boden geglättet sozusagen und jetzt kann gesät werden. Und ich finde, das, was da wächst, kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Also es war für Star Trek-Fans das ein oder andere Bonmot dabei.
Also mir hat der Film sehr gut gefallen.
Ja.
Ich hatte, muss ich auch sagen, ich bin mit geringen Erwartungen reingegangen. Aber auch jetzt nicht irgendwie mit großen Befürchtungen. Ich hatte den ersten Teil gesehen. Und mir ist es ja wichtig, dass da so ein bisschen klassisches Star Trek drin ist, ne? Also hier so erste Direktive zum Beispiel, die Geschichte am Anfang fand ich sehr nett. Ich war aber froh, dass nicht auch der ganze Film drum gegangen ist, sondern dass die Handlung dann doch eine andere war. Dann die Freundschaft, Beziehung zwischen Kirk, Spock und Pille. Waren sehr schöne Szenen drin. Ich meine, dass er, wie du schon sagtest, mit Uhura zusammen ist, ergeben sich da nette Situationen, also Dialoggelegenheiten, die auch genutzt worden sind. Und ich muss sagen, ganz im Gegensatz zu Star Wars, waren die Anspielungen und die Zitate aus dem Star Trek 2 Film zum Beispiel, die haben nicht genervt, die haben mir gefallen, die fand ich gut.
Ja, die waren sehr dezent und dadurch, dass halt nicht alles wieder 1:1 nachgespielt wurde, sondern die Rollen vertauscht waren, hat das irgendwie auch einen gewissen Reiz gehabt, also einen besonderen Reiz gehabt, dass halt mal Kirk in dieser Reaktorkammer gestanden hat und nicht Spock.
Ja, genau. Und es war halt nicht so blöd irgendwie. Nicht irgendwie hier Darth Vader hat C-3PO gebastelt in seiner Kindheit, sondern es war eine sehr ikonische Szene und war halt nett, weil ich hatte halt auch nicht gewusst, dass Khan jetzt wieder kommt. Also ist ja nett, ne? Star Trek 2, Star Trek 12, war ja der 12. Teil quasi. Mhm. Dass das darauf hinausläuft.
Nee, also, das wusste ich auch nicht. Aber das war mir in dem Moment dann, irgendwann war es mir klar, als... irgendwie das.
Ja, irgendwas mit 300 Jahren in der Vergangenheit und irgendwelche Supersoldaten.
Ja, und vor allen Dingen, weil das mit dem irgendwas nicht gestimmt haben muss, war ja logisch dadurch, dass man gesehen hat, wie Kirk auf ihn einprügelt und er auch keine Schramme davon getragen hat.
Ja, genau, und das. Mhm.
Also das war auch, was man dem Film wirklich sehr hoch anrechnen muss. Es kam nichts aus der Kalten. Zum Beispiel diese Wiedererweckung von Kirk, das wurde halt einfach alles so mal ja angerissen, dass dieses Blut von Sherlock halt oder von Khan Menschen heilen kann, respektive sogar wieder zum Leben erwecken kann. Das haben wir alle schon irgendwie gesehen im Laufe des Films, so ganz dezent, mit diesem kranken Mädchen da am Anfang zum Beispiel.
Was hatte denn dieses kranke Mädchen zum Anfang eigentlich?
Oh,
wurde das irgendwo gesagt?
Das wurde nicht gesagt, also nicht in den Minuten, die wir verpasst haben, oder?
Na, deswegen ging die Frage so ein bisschen an Sebastian. Der hat ja den vollen Film genießen können.
Genau. Nee, aber das war, ihr habt dann genau quasi in der Szene, wo das erste Mal nicht auf diesem Planeten gespielt hat.
Ah, okay. Also einfach nur, das Kind ist krank, die Eltern tun alles, um das Kind zu retten und...
Genau, und das wurde einmal so in textlosen, dialoglosen Kurzeinspielern so scheibchenweise gezeigt. Das sind, eine nette kleine Geschichte halt, dass der Vater dann quasi erpresst worden ist. Ne? Also Khan hat zu ihm gesagt, hier, ich mache deine Tochter wieder gesund, aber dann musst du halt das und das tun.
Ja.
Und war dann auch wieder so eine kleine abgeschlossene Episode in sich und fand, war nett, nett gemacht einfach.
Ja, auch ohne Worte gut umgesetzt. Fand ich also auch. Also ohne groß jetzt Dialog. Ich glaube, bei Star Wars, George Lucas hätte das alles ein bisschen zerredet.
Ich glaube, da wären einfach nur zwei Leute auf der Couch gesessen, hätten Tee getrunken und sich das gegenseitig erzählt.
Genau. Weißt du noch, wie unsere Tochter krank war und du hast es gerettet oder sowas?
Ja. Oder so als Kammerstück. Irgendwie Teufel tritt von links auf.
Ja. Nee, also das... Wie gesagt, das Setting ist wunderbar. Also es greift alles relativ gut in sich hinein. Also es kommt wirklich nichts aus der Kalten. Und es gibt für Star Trek Fans ziemlich viel zu entdecken an Nettigkeiten, die eingestreut werden, aber sehr, wie du schon sagst, dezent im Hintergrund, not in your face wie bei Star Wars. Und für nicht Star Trek Fans ist die Handlung eigentlich auch relativ gut nachzuvollziehen. Und es ist eine Handlung da, was ja auch schon viel wert ist, was man nicht von jedem Star Trek-Film behaupten kann, dass da eine schlüssige Handlung ist. Also das funktioniert als Film und es funktioniert als Star Trek-Film.
Falk, wo du schon mal da bist, wie hat dir der Film gefallen?
Ja, wie gesagt, ich knuspere immer noch ein bisschen daran, dass mir der Vorgänger zwar jetzt nach dem Nachlesen bekannt vorkommt, aber dass ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern konnte.
Aber ich fand, das spielt auch keine große Rolle, oder? Habe ich da viel verpasst? Außer, dass sie jetzt halt, ja. Also ich saß da vor allen Dingen...
mit Spock zusammen. Mehr kann ich jetzt
nicht. Okay.
Es gibt einen Neuvulkan. Das muss man irgendwie auch wissen, warum jetzt auf einmal dieser alte Spock da wieder auftaucht. Den meiner Meinung nach auch nicht gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Also das war das, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ich hatte nämlich auch während des Films drüber nachgedacht, woran so der Letzte so gekrankt ist. Und das war meiner Meinung nach der Auftritt vom alten Spock. Das war so ein bisschen wie bei Star Trek 7, wo man dann krampfhaft versucht hat, irgendwie Teile der alten Crew in die neue Crew zu integrieren. Und das ist einfach grandios daneben gegangen. Und das ist jetzt der erste Film, wo die mal wirklich auch für sich alleine spielen, ohne dass dann noch so ein greiser Leonard Nimoy rumhüpft. Okay. Ja, da war ich dann nicht unbedingt froh, die Hackfresse nochmal auf dem Bildschirm zu sehen, aber es hat jetzt nicht so genervt wie im letzten Film.
Also ein wichtiges Detail ist mir erst später aufgefallen, und zwar habt ihr es auch gemerkt oder ist es euch aufgefallen, der hat sich rausgebeamt aus seinem Raumschiff, und zwar nach Kronos, und es war ja eiserne Regel bei Star Trek, man kann maximal irgendwie mal von einem Planeten irgendwie nach oben oder nach unten transportieren, und plötzlich geht's durch die halbe Dings. Also ich zitiere jetzt mal aus die Technik der USS Enterprise, das offizielle Handbuch, Seite 114, Abschnitt 9.1, Einführung in die Transportersysteme. Der ohne Benutzung eines Schiffes stattfindende Transport vom und zum Schiff wird von einer Reihe von Transportersystemen übernommen, die es ermöglichen, Personal oder Ausrüstung über Entfernungen bis zu 40.000 Kilometer zu transportieren.
Ja.
Und ich saß dann im Kino, warum kann, das geht nicht, das ist gegen die Star Trek-Wissenschaft.
Ja, das
und,
ging mir auch so, also aber, 40.000 hatte ich auch im Kopf gehabt.
Aber im vorigen Teil haben sie sich doch auch durchs halbe Universum gebeamt.
Und das muss man wissen.
Die Erklärung kommt aber. Also Scotty sagt,
ich hab da mal was erfunden.
Ich hab nachgeguckt, ich habe in den Trümmern das gefunden, das sind die Koordinaten. Was mich da ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich so Weltraumkoordinaten müsste doch eigentlich drei Achsen haben, normalerweise.
Ja, mich hat gewundert, dass es dieses Gerät einfach nur gab. Er hat es ja nicht erfunden, er hat es gefunden. Das war ja der Notfalltransporter.
Ja, er hat aber später gesagt, dass die seine Technik genutzt haben. Und in dem Teil davor hat, glaube ich, der alte Spock ihm was gesagt. Hier, guck mal, in der Zukunft erfindest du mal das und das. Und dann hat er
Spock hat ihm das gesagt.
Dann hat er das schon vorher erfunden.
Im letzten Teil hat er mit Spocks Schlag in den Nacken sozusagen, ist er drauf gekommen, wie man... Wie hieß das? Transwarp-Transporter oder
damit
so?
Damit ich jetzt nicht als ganz als Klugschiss dastehe, das habe ich in der Wiki gelesen. Und da stand drin, die haben das erfunden, damit sie ihn in ein Schiff beamen können, was mit Warp-Geschwindigkeit durch die Gegend saust.
Damals musste ja irgendwie Kirk von Scotty durch die halbe Galaxis auf die fliegende Enterprise, auf die warpende Enterprise gebeamt werden. Und das ging halt nur mit Spocks Hilfe. Und er sagt später
Scotty... Mit dem alten Spock seiner Hilfe.
Genau. In diesem Film sagt Scotty auch, ich habe das Ding entwickelt, wo man über weite Entfernungen beamen kann. Und dann hat die Sektion 31 mir das geklaut. Sektion 31 ist auch geil, dass die mit reingenommen haben. Eine Deep Space Nine-Erfindung übrigens.
Kamen die da schon vorher?
Ja.
Okay.
Diese super...
Erzähl mal.
Sektion 31 ist doch diese super Geheimorganisation der Sternflotte, die quasi über der Sternflotte steht oder beruft sich irgendwie auf Statut 31 der Föderationsgründungsurkunde oder sowas und
hat die Aufgabe... Sebastian bitte mal in seinem Handbuch nach, was diese 31 nur konkret bedeutet.
Genau.
Ja.
Du sollst nicht stehlen.
So ungefähr. Du sollst nicht beamen deines nächsten Brot.
Du sollst dich nicht beim Stehlen erwischen lassen.
Auf jeden Fall haben die sich auf die...
Eine Sekunde mal kurz, ich bin kurz weg.
Auf jeden Fall, Falk...
geht er seine Bibliothek,
ja,
um das nachzuschlagen, im Kompendium.
Die Bibliothek ist neben dem Pool.
Er hätte auch den Diener schicken können, oder?
Ja. Diesen kleinen, den Scotty hat.
Ah, das ist nach Mitternacht. Der hat schon Feierabend. Wegen der Gewerkschaft.
Der kleine Gnom. Nee, das bist nicht du, der kleine Gnom. Wir haben gerade gerätselt, ob du so einen kleinen Gnomen nicht noch hast, wie Scotty, seinen Gehilfen da, den du jetzt hättest losschicken können.
Ich habe hier als echter Trekkie hier die Originalurkunde der intergalaktischen Verträge hier mit noch feuchter Tinte.
Gerade ausgedruckt.
Mit
Sektion 31.
Mit Romulanerblut geschrieben.
Artikel 31. Any member of the United Federation which is not a member of the Federation Council may participate without vote in the discussion of any question brought before the Federation Council whenever the latter considers that the interests of the members are specifically affected.
Genau. Und daraus lässt sich ablesen, dass man eine Geheimorganisation gründen kann, die Übel von der Föderation abhalten soll mit any needs necessary.
So sieht's aus.
Das taucht das erste Mal bei Deep Space Nine auf, dass es da so eine Geheimorganisation gibt, die nicht immer mit sauberen Methoden arbeitet, um halt die Föderation vom Dominion zu schützen. Und darauf nehmen sie Bezug nochmal bei Enterprise und jetzt halt auch beim gerebooteten Original. War auch ein ganz netter Seitenhieb. Weil diese Bibliothek, die am Anfang zerstört wird, war nämlich eigentlich ein geheimes Hauptquartier von der Sektion 31.
Wow. Boah, man, this shit runs deep.
Yeah. Nee, also, das...
du.
Ja. Genau, Scully und Mulder tauchen dann auch noch auf. Das ist halt wirklich so einer dieser kleinen Seitenhiebe, die man nur versteht, wenn man ein bisschen in der Materie bewandert ist. In der Trek-Materie
sozusagen. Ein bisschen in der Star Trek.
Oder ein bisschen tiefer wahrscheinlich noch. Ich sag mal, der Voyager-Fan wird das nicht unbedingt gemerkt haben.
Nee.
Ja, aber wo du gerade das
Mir Thema, ist was aufgefallen, du hast es wahrscheinlich nicht bemerkt.
Wo du gerade das Thema Voyager ansprichst, habe ich schon mal erwähnt, dass Spock mit Uhura zusammen ist. Aber davon mal abgesehen, gab's nicht bei Voyager einen dunkelhäutigen Klingon, einen dunkelhäutigen Vulkanier?
Ja, Tuvok.
Hat der was mit Spock und Uhura zufällig zu tun?
Ach, bam, bam, bam.
Also wenn der jetzt mal rauskommt, ihr habt es alle gehört, muss Jabra Abrahams Lizenzgebühren an Falk bezahlen. Sollte diese Wendung irgendwann mal rauskommen, dass Tuvok in Wirklichkeit der Sohn von Uhura und Spock ist.
Wahrscheinlich steht er gerade zu Hause und zerreißt sein Manuskript. Verdammt, verdammt, verdammt. Konnte das nur passieren.
Er hat es als erstes gesagt.
Yep. Der hier bei uns auf dem dreibeinigen, vierköpfigen, fünfschwänzigen Podcast. Ich komme nicht über die beiden Frauen, die Kirk im Bett hatte. Kirk hatte Frauen mit Schwänzen.
Ja, eine sehr schöne Szene.
Das Thema haben nett, wir vorhin auch schon kurz umrissen. Ja,
da habe ich mir überlegt, ich will nicht wissen, wo die ihren Schwanz hatten. Das ist irgendwie, naja, schwänzige Damen. Mehr, man beachtet den Plural mit Kirk im Bett. Der aber noch irgendwie einen Plattenspieler laufen hat nebenbei. Vielleicht ist er so das Äquivalent des 23. Jahrhundert-Hipsters. Weißt du? Hast du wenn er nicht guckt, hat er so eine Hornbrille auf und hat eine riesige Vinylsammlung, weil das klingt halt besser als auf CD. Vor allen Dingen die Cover sind besser zu sehen.
Gibt's die Beastie Boys auch auf Shellac?
Ja, man weiß es nicht.
Nein, der hat bestimmt so einen MD-Player gehabt oder sowas, so ein totes Format.
Nee, er hatte tatsächlich einen Schallplattenspieler da stehen. Ist ja? Das, hast du nicht gesehen?
Nee, den habe ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Aber der hat die Beastie Boys laufen lassen.
Ja, aber es war ein Schallplattenspieler.
Ich war schockiert von den jungen Damen in seinem Bett.
Ja, ihr habt ja nur Augen für die Schwänze gehabt.
Naja, ich zitiere mich mal von vorhin. Drei Schwänze sind zwei Schwänze zu viel im Bett.
Drei Schwänze für ein Halleluja. Halleluja. Ja, es war ein bisschen viel so Popkultur drin, fand ich. Also hier und jetzt Popkultur. Also wie diese Beastie Boys, dann gab's diese Disco, in der Scotty mit seinen Gehilfen da abhängt.
Ich muss aber immer noch gerade an Catwoman denken, entschuldige.
Ich denke aber, das ist irgendwie dem geschuldet, was ich vorhin gesagt habe, dass man vielleicht auch Nicht-Star Trek-Fans einen Anker bieten will, indem man halt das Setting auch in London zum Beispiel hat. Mit irgendwelchen markanten Erkennungszeichen, wie zum Beispiel mit dem Union Jack.
Na, das war, weil Sherlock Holmes sich da gut auskennt.
Und das mag vielleicht auch dem Hauptdarsteller geschuldet sein.
Da sind die Fahrtkosten entfallen. Der musste nicht bis dahin gekarrt werden.
Weißt du, was mich da so wissen, worauf ich da noch gewartet habe? Auf so einen fliegenden Doppelstockerbus, wenn die schon in England sind. Das hätte noch gefehlt.
Das wäre eine Option gewesen.
Ja, warum nicht?
Oder so eine blaue Telefonzelle.
Die aber waren die, wo sie sich drauf geschlagen haben zum Schluss, die Dinger, waren die schon mal rot angestrichen wenigstens?
Ja, das waren vielleicht zwei Doppeldecker, die sich getrennt haben.
J.J. Abrams zerreißt weitere Papiere. Verdammt, nicht das auch noch? Meine zweitbeste Idee.
Meine Altersvorsorge.
Zieh dich warm an, J.J. Dieser Podcast dauert noch eine Weile. Herrlich. Ach ja, was haben wir gelacht auf der Beerdigung. Nee, aber ja, hat der J.J. ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Also Hut ab. Was mir noch aufgefallen ist, dass ziemlich viele Leute Mützen tragen in diesem Film. In diversen Formen. Aber außer Kirk, der hat nie eine Kappe auf dem Kopf. Wahrscheinlich hat er das vertraglich festgelegt, die Frisur darf nicht ruiniert werden.
Wer denn noch?
Hä?
Alle noch?
Die hatten alle Mützen auf.
Alle Mützen auf?
Spätestens im Abspann, wo er seine legendäre Rede gehalten hat, hatte sogar Spock eine Mütze auf.
Genau, am Anfang
keine Aussprache
zum Briefing, da hat Spock auch eine Mütze auf dem Desk.
Das war mir ja nicht aufgefallen.
Die haben jetzt neue Uniformen und die haben alle Mützen. 12 Filme musste ich drauf warten, dass endlich vernünftige Uniformen mit Mützen eingeführt werden.
Und Funktionskleidung.
Und Funktionskleidung. Diese Leibchen mit den Löchern drin.
Ja, und die Strampelanzüge mit eingebauten Raketentriebwerken.
Ja.
Das fand ich cool. Die flitzen da mit so Raketentriebwerken durch ein Trümmerfeld.
Das hatten sie letztes Mal schon. Also mit diesen Raketen. Aber da waren die noch alle, da waren die tatsächlich die Anzüge blau, rot und gelb.
Aber diese innenbeleuchteten Masken, die die aufhatten, aus was für einem Film kam mir denn das so bekannt
vor?
War
das
aus Alien?
Aus Alien so ein bisschen.
Oh ja, da hatten sie auch sowas.
Aber das ist ein blöder filmtechnisch nicht anders machbar, weil
das Gesicht braucht ja Licht.
Sonst würdest du die Leute nicht erkennen, die drinstehen. Es ist logisch total bescheuert, weil warum würdest du innen im hellen Licht anmachen?
Weil du siehst deine eigenen Reflexionen im Wesentlichen.
Genau, man würde so die eigene Hackfresse sehen, die Reflexion. Insofern wäre es
sehr.
Ja, also insofern würde es zu Kirk wieder gut passen.
Der moderne Weltraumreisende von heute. So spart er sich den Taschenspiegel.
Mein Display ist kaputt. Da hat Google Glasses wahrscheinlich auch seine Hände mit dem Spiel gehabt. Also das ist die logische Weiterführung. Also ich fand auch die UIs, die dort benutzt wurde, bei den Gerätschaften, die Kollegen dort hatten. Also, die hatten da so Tablets.
Ich hab gedacht, hat er echt UIs gesagt? Ja, ich weiß, was du meinst, okay.
Fand ich ganz neckisch. Also, ich fand, wie gesagt, technisch sehr gut umgesetzt. Also, das war jetzt auch nicht so, dass irgendjemand einfach nur wüst auf irgendeiner Tastatur rumhackt und sagt, ich hacke mich jetzt in diesen Computer rein, wie es dieses Jahr noch bei den anderen Serien passiert ist, sondern ja, es ist so ein bisschen nachvollziehbar, also die wischen und sowas und dann kann er, dann scrollt er durch die Gegend, und die Displays in der Krankenstation sahen sehr schön aus, also hatte
ist,
alles.
Sag mal, was. Ist es nicht eigentlich auch irgendwie verboten, dass man direkt neben der Landebucht irgendwie die Warp-Triebwerke zündet? Muss man nicht immer früher noch mindestens zum Saturn rausfliegen?
Ja, da musst du vorher dürfen? Mal in deinem Handbuch nachschlagen.
Steht das nicht in Artikel 73 Abschnitt B im Studenten...
mindestens 40.000 Kilometer davon weg, damit nicht noch im letzten Moment blinder Passagier rauf beamen kann.
Sie haben, glaube ich, mal sogar in irgendeinem Film gesagt, nicht im Sonnensystem. Man darf nicht im Sonnensystem und dann, man darf nicht mit Impulstriebwerken im Raumdock hantieren, man darf auch nicht mit Warp-Triebwerken im Sonnensystem rumfliegen. Aber da hält sich keiner mehr dran.
Aber, das ist gegen die Regeln!
Wenn die Chefs hier nicht mehr da sind, wenn die alle erschossen wurden, dann kann der Körper machen, was er will.
Und man sieht ja auch, es gibt ja außer der Enterprise keine anderen Schiffe mehr. Weder klingonische noch Föderationsschiffe.
Nein, das ist ja auch sinnlos, die werden ja mal alle kaputt gemacht.
Ja. Das fand ich ganz nett.
Eine riesen Fehlinvestition.
Die Bird of Praise fand ich ganz neckisch.
Die sahen aber sehr niedlich aus, also sehr klein.
Ja, das war nicht. Ja, das waren also nicht auch diese Bird of Praise. Das waren ja irgendwie andere Teile.
Haben bei den großen alten waren dann nicht auch die Flügel noch statisch und jetzt nee, haben sie sich plötzlich klappen. So bewegt? Okay.
Die konntest du hoch und runter klappen.
Okay.
Für Atmosphäre und Weltraum. So wie die Triebwerke der Voyager.
Oder die X-Flügel des X-Wings.
Wo du einmal X-Wing sagst, diese Szene, ja, wo sie mit dem Millennium, mit diesem komischen Transportschiff durch die Rillen des Todes, Kronos fliegen und von den Klingonen verfolgt werden, hat mich doch sehr an irgendeinen anderen Film erinnert. Aber ich
ja, wenn du halt so ein Schiff in der Form hast, ich meine, dann musst du das bringen, ne? Auch in so einer Umgebung, in so einem Hochhaus-Trümmergegend. Da musst du das Schiff so drehen, dass es gerade durch den Spalt durchpasst. Und das war schön. Und mir haben die Effekte echt gut gefallen. Ich liebte auch am Anfang die Szene, wo der Attentäter, also Sherlock Holmes quasi, mit so einem kleineren Raumschiff halt mit sehr schwachen Waffen in dieses Zimmer reinballerte. Und ich glaube, Kirk war es, ne? Der hat dann geistesgegenwärtig ist ans nächste Treppenhaus gerannt.
Ja, von der Seite draufgeschossen, genau.
Er schoss stundenlang mit Hightech-Waffen darauf und dann stellt er fest, Hightech-Waffe bringt sich, ich brauche einen Feuerwehrschlauch.
Genau.
Das war so cool, hat er irgend so ein Gerümpel an diesen Feuerwehrschlauch gebunden und das in dieses Triebwerk von diesem Gleiter reingeworfen und die Geräusche und wie die sich verhalten hat, die Physik und das Timing auch, ja, wo dann am Ende das Aggregat reingesaugt worden ist und dann ja, irgendwie so eine halbe Sekunde später kam es hinten und so buff. War sehr schön gemacht, also richtig toll.
Da sieht man wieder, Feuerwehrschläuche retten Leben.
Ja.
Deswegen ist auf dem BER der Brandschutz auch so wichtig. Wenn da mal irgendwer mit einem Shuttle kommt und drauf bratzt, kann man immer noch einen Feuerwehrschlauch reinwerfen. In so ein Triebwerk. Ja, vor allen Dingen hat er sein Phasergewehr um den Feuerwehrschlauch gewickelt und reingeworfen.
Also ein Phasergewehr war es, okay.
Also das war schon echt lustig. Wenn du jetzt natürlich so ein automatisches Löschsystem hättest mit Kraftfeldern, ja, hätte er die Arschkarte gehabt, dann würde jetzt Sherlock noch weiter bratzen.
Oder eine Vakuumversiegelung fürs Gebäude.
Ja, sowas in der Art.
Ach, dann hätte er ihn wahrscheinlich mit Halonen vergast.
Ja, das machen die mit den Frogs. Vergasen ist Urieren Spezialität. Haben wir ja festgestellt.
Ja. Ja, eine andere also wichtige deutsche Serie. Für mich gab es außer dem Punkt, dass Uhura mit Spock zusammen ist, ich möchte es nochmal erwähnen, gab es den diese technische Komponente, die macht mir so ein bisschen, sag ich mal, den Film kaputt. Weil von der Chronologie ist dieser Film ja definitiv vor der Raumschiff Enterprise-Serie angesiedelt. Und wenn ich sehe, was da für Technik aufgefahren wird, die coolen Torpedos, die da im Raum stehen, und wenn sie mit der Laserpistole durch den Raum rennen und im Prinzip einen Schuss nach dem anderen abgeben. Und ich denke an die Serie, wenn dann doch irgendwann mal der Phaser gezückt wird, und das ist so ein klobiges Ding, was aussieht wie die Fernbedienung vom Fernseher.
Ja.
Und da kommt dann behäbig ein Laserstrahl raus, der dann zwar auch irgendwas macht, aber das ist halt so... Haben die in den 60ern vielleicht noch nicht so schnelle Fernseher gehabt, die das darstellen konnten, oder wollten die das nicht? Oder war das einfach ruhiger angedacht, oder das überfordert das Publikum?
Wurden, glaube ich, diese Phaserstrahlen auch mit Hand nachträglich reingezeigt. So schnelle Hände hatte keiner. Das ist das Problem.
Da haben sie noch Fäden gespannt.
Aber ich habe mir ja auch, wie ich das eben schon angedeutet habe, bei der einen oder anderen Kampfszene diese 60er Jahre zurückgewünscht, und auch am Schluss, wo sie halt durch die Enterprise halt stundenlang gefühlt in die Atmosphäre fällt, sie stundenlang durch irgendwelche Gänge sliden, Inception-like. Übrigens hat er sich auch sehr schön bedient. Da gibt es ähnlich wie bei Inception, wo sich die Schwerkraft mal ändert und sie die Decke langlaufen, gibt es so eine ähnliche Einstellung, wo sie dann die Wand eines Korridors langlaufen, aber auch sehr schön gemacht. Also besser gut geklaut als schlecht selber gemacht.
Man muss halt einfach sagen, es ist halt ein anderes, neues, wildes, junges Star Trek, ja, fancy und sexy auch und sowas alles, ja, das ist halt nicht mehr. Ich freue mich halt, wenn ich sowas sehe, dass es noch sowas wie eine erste Direktive gibt und so ein Kram und halt so diverse Dilemmas dann halt auch irgendwie gezeigt werden und dass das überhaupt passiert, dass das nicht nur eine blöde Computerspiel Science Fiction ist.
Ja, aber was mich halt ein bisschen stört, ist einfach diese Dimension. Also ich fand dann so auch wenn die Halterung gewackelt hat bei Star Trek 2, als Spock dann rumhantiert hat an diesen Kristallen. Ja. Ach, das war mir schon irgendwie lieber, als jetzt zu sehen, dass dieser ohnehin riesige Maschinenraum dann nochmal eine Kammer hat, die ungefähr ein Meter mal 1,50 Meter ist.
Mit großen Abluftschläuchen.
Und dahinter ist dann nochmal keine Ahnung, 110 mal 110 Quadratmeter großer Raum, wo dann in der Mitte diese Kristallklammer ist. Also das ist...
Ja, damals, das ist halt, weil das noch schlechtere Technik ist, braucht die mehr Platz im Schiff, weißt du? Das ist ja wieder logisch dann.
Ja, eigentlich. Aber wo soll die hin? Also es gibt ja auch diesen... es gab ja
die Leute schlafen alle im Stehen und in Schichten.
Es gab ja diese Kameraeinstellung, wo dieser gewaltige Aufzug, das ist kein Aufzug, aber so eine Art Treppenhaus mit gefühlt 25 Stockwerken.
Ja, das ist das Präsentationszimmer. Ach so, du meinst das dieses Ding, dieses runde Dings da?
Ja,
da habe ich überlegt, das könnte der Computerkern sein. Der befindet sich nämlich zwischen Deck, ich muss mal gerade nachschlagen.
Schön. Ja, aber es sind doch im alternativen Universum. Ich musste halt lachen oder Augen drehen, je nachdem. Ich habe ja jetzt eine Dr. Hufe gesehen, die Reise zum Mittelpunkt der TARDIS. Und die TARDIS ist ja innen größer als außen. Und das sah teilweise so ähnlich aus, also auch so total abstruse, eigentlich physikalisch unmögliche Konstruktionen.
Ja, passt ja. Sherlock Holmes, London.
Ja, der Showrunner von Sherlock Holmes ist ja der gleiche wie von Doctor Who. Also insofern gibt es da auch einige Überschneidungen.
Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Kann das sein, dass mittlerweile mimische schauspielerische Leistungen digital nachgebessert werden? Weil an einer Stelle grinst der Sherlock so diabolisch, wie ich das noch nie bei einem Menschen gesehen habe.
Nee, ich glaube, der hat einfach
eine verdammt gute Grimassik.
Ja.
Mimik.
Okay.
Ja, ich glaube, der kann das so gucken.
Ja.
Es würde ja irgendwie naheliegen, wenn irgendwann mal so ein Schauspieler mal einen schlechten Tag hat, noch ein bisschen irgendwie Hangover am letzten Tag, und dass du dann sagst, nee, komm Leute, irgendwie, wir sind schon im Verzug, die Szene nehmen wir einfach mal, machen den Rest in Post-Production.
Du meinst so eine Art Autotune für Mimik?
Ja, hey. ja, genau. Oder wenn wenn auch der Ausdruck nicht passt zur Situation, weil irgendwie der Schauspieler auch nicht wusste, wie er gerade fühlen soll zum Beispiel, und nachher guckt sich der Typ, der das schneidet, an und denkt so, nee, das geht ja gar nicht. Komm, hier. Kein Stirnrunzeln, ein skeptisches Augenlider runterziehen.
Ich denke, wenn das machbar wäre, würde das Dilemma nicht auftauchen, wenn bestimmte Schauspieler manche Filme, bevor der Film fertig ist, versterben. Also war nicht bei Herr der Ringe, wo Gandalf starb, der Schauspieler mittendrin?
Der lebt dann noch, oder?
Der lebt noch. Aber sie müssen sich beeilen, glaube ich, mit dem
oder Sarum?
Hobbit.
Aber Saruman? Nee, der lebt auch noch. Christopher Lee?
Starb nicht unten?
Bei Christopher Lee muss man sich mal beeilen, dass die Filme rechtzeitig abgedreht werden. Man weiß nie, ob es der letzte ist. Es gab bei The Crow, ist der Hauptdarsteller gestorben und hier, der bei Brokeback Mountain mitgespielt hat, hieß Ledger. Der ist während den Dreharbeiten zu
Panassus gestorben. Der Dumbledore.
Ach, der Dumbledore.
Der Schauspieler, der ist doch gestorben.
Das weiß ich nicht.
Wo sie den, der ist Spoiler. Bevor der Film zu Ende. Dumbledore stirbt!
Ich dachte, der ist umgebracht.
bevor der Film endlich im Kasten war, ist der Schauspieler verstorben. Da mussten sie sich noch was einfallen lassen.
Ich habe so ein Foto gesehen, wo auf der linken Seite Snape ist, auf der anderen Seite der Gitarrist von Megadeth. Und das sieht fast genauso aus. Da stand irgendwie Professor in Hogwarts am Tag.
Rockstar
in der Nacht. Übrigens Snape, mein Lieblingsdarsteller bei Harry Potter. Aber einfach der Einzige ist, der böse ist zu Harry, den ich überhaupt nicht leiden kann.
Ich fand die Filme so scheiße und so langweilig und so doof.
Im Gegensatz zu diesem Star Trek-Film. Der war zwar, was haben wir im Vorfeld geguckt, 127 Minuten lang.
Sehr gute Überleitung. Er hat die Kurve wieder superb.
Aber er kam mir nicht so lang wie über 2 Stunden. Also ich hätte zwar wahrscheinlich den ganz kompletten Teil in Kronos einfach mal rausgekippt. Ausgeschnitten
und das Intro.
Der kam mir jetzt aber auch nicht so lang vor. Ich meine, die haben sich da geprügelt, also sind da halt ein bisschen geflogen, haben sich geprügelt und das war es ja auch schon wieder. Und dann hat er den ja.
Es war immer irgendwie was los.
Ja, und vielleicht die letzte Prügelszene auf diesen fliegenden Raumschiffen hätte ich mir auch geklemmt. Aber naja, ich sag mal, mit ein bisschen Mut zur Lücke hätte man den Film auch auf 90 Minuten schneiden können.
Ja, aber ich habe mich auch nicht gelangweilt.
Nee,
also ich, wie gesagt, das war nett, nice. Ich war positiv überrascht.
Definitiv. Also man merkt, der Fluch der ungeraden Star Trek-Filme schlägt wieder zu, weil das ist ein gerader Film und der ist gar nicht mal schlecht.
Du hast recht. Ja, haut ja hin. Also der nächste wird dann so, ja, der nächste ist ja dann quasi Suche nach Mr. Spock.
Genau. Achso, auch wieder schön mit Carol Marcus und Khan, die tatsächlich beide in einem Film auftauchen. Zwar nicht in den ursprünglichen Rollen. Und diese komischen modifizierten Photonentorpedos, die ja auch... Ah nee, das war in den Computerspielen, Judgment Fritis, wo sie an so irgendwelchen komischen Photonentorpedos forscht. Aber ganz schön, dass die beiden wieder in einem Film aufgetaucht sind, in komplett anderen Rollen und erstaunlicherweise alle mindestens 20 Jahre jünger.
War das jetzt eigentlich der Star Wars Film, den dieser zu Tode geweihte Mensch aus Amerika noch sehen durfte, bevor er da verstarb?
Ja, genau.
Dieser besagte Film hat sich ja gelohnt.
Ja, also der hat bestimmt nicht im Kino gesessen und gesagt, was ist, wenn der Film scheiße
ist. Beziehungsweise danach konnte er sich nicht sagen, okay, jetzt möchte ich auch sterben.
Zum Glück ist es ein gerader Film, der rauskommt.
Genau, genau. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile gestorben ist.
Ich glaube, ja, irgendwie, ja, ich glaube, der muss... ich erinnere mich vage, gehört zu haben, 2 oder 3 Wochen später, nachdem er den gesehen hätte, wäre er verstorben.
Nochmal in den Links nachgucken zu Möge die Maus mit dir schreien, unserer Episode. Da ist das alles nochmal erklärt, worüber wir hier reden. Ein Junge, der nochmal Star Trek sehen wollte, bevor er stirbt. Ja, wollen wir schon mal, bevor wir jetzt auf die weitere Metaebene gehen, ganz frisch aus dem Film eine kleine Wertung abgeben? Und auf unserer Skala von 0 bis 11?
Muss ich jetzt auch, oder ist das den Fachmännern vorbehalten?
Natürlich, also hier mitgehangen, mitgefangen. Also wer hier vors Mikro tritt, muss auch eine Wertung abgeben. Und ich war gerade mit meiner Freundin im Kino, hab mir das angeguckt. Wir hatten ja ganz, aber dazu später. würde ich sagen, ich hatte spontan gesagt eine 8, aber das war jetzt auch wirklich ganz frisch noch, da ist man ja noch so ein bisschen echt noch mitgenommen von dem Film. Wenn ich so ein bisschen sacken lasse, sage ich mal eher so Richtung 7.
Ich muss noch mal ganz kurz dazwischen fragen, weil ja die Romantikkomponente, ich erwähnte erst mehrmals schon, Uhura ist ja nur mit Spock zusammen gewesen, auch vorhanden war. Ist es ein Film, den man sich mit seiner Freundin angucken gehen kann?
Ich sag also, nur Schwänze.
Also meine Freundin scheint nicht viel Spaß gehabt zu haben. Ich habe mal rübergeguckt ab und zu. An den Stellen, wo ich lachen musste, hat sie nicht gelacht. Ich weiß es nicht.
Okay, aber sie redet noch mit dir.
Das ja.
Zwingt sich der nächste Til Schweiger-Film zu gehen, oder?
Nee, eher zu David Lynch oder sowas.
Matt Damon.
David Cronenberg.
Aber ich, genau, bevor Falk als Gast quasi die Schlusswertung abgeben kann, muss ich einfach sagen, ich stimme dir voll und ganz zu, weil genau das habe ich mir auch überlegt. Also ich hätte auch gesagt, eine 8 mit frischen Eindrücken. Und es kann wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten gehen, wenn man noch mal tiefer drüber nachdenkt. Über ein paar Sachen in diesem Film.
Das verbotene N-Wort, was man nie tun sollte, ja, eigentlich. Aber es macht so viel Spaß.
Ja, also ich tendiere ja, ich habe ja so mal die Tendenz zur Mitte, aber auf jeden Fall in die positive Richtung, deswegen würde ich eine 7 geben.
Mhm.
Also ich denke, der Film ist sehenswert, das Nonplusultra ist er nicht. Hat sich auf jeden Fall im Kino gelohnt. Also dafür, was man zu sehen kriegt.
Habt ihr in 3D gesehen?
Ja. Ich glaube, den gibt's nur in 3D, oder?
Ich habe nirgendwo gefunden, dass man ihn mal 2D gucken könnte. Außer man kauft so eine 2D-Brille. Dann geht's ja wieder. Also es war außerhalb eines Vergnügungsparkes der erste Film, den ich in 3D gesehen habe. Du erinnerst dich, wir haben mal diesen Film in Chelyabinsk gesehen. Über diesen Dammbau, der war, glaube ich, in 3D. Auf Französisch mit holländischen Untertiteln. Gott.
Ja.
Und dann war ich im Phantasialand und habe einen Film mit Leslie Nielsen gesehen in 4D. Da ist dann teilweise noch irgendwas mit Windgebläse und irgendwelchen Tropfen von oben gekommen.
Okay.
Da haben sie aber auch dann sehr auf diesen 3D-Effekt draufgesetzt. Das fand ich hier nicht immer den Fall. Also ich fand, weitestgehend haben sie auf Einstellungen verzichtet, die nur dazu dienen, den 3D-Effekt zu betonen.
Stimmt, und eine war drin und die hat bei mir auch total gewirkt, und zwar die habt ihr ja nicht gesehen.
Am Anfang
die Eingeborenen, die verfolgen nämlich den Spock, nee Quatsch, den Kirk und den McCoy mit Pfeil und Bogen unter anderem und Speeren, und in einer Szene, da duckt er sich so ganz schnell von einem Pfeil weg, der aus meiner Perspektive hinter ihm kam und der auf mich dann zuflog, und ich habe mich weggeduckt zur Seite von diesem scheiß Pfeil. Das ist mir in einem 3D-Film noch nie passiert und ich habe schon einige gesehen.
Ja, das ist doch der Klassiker.
Also, gab's da nicht
der Klassiker ist irgendwie ein Haifisch, der irgendwie mit der Schnauze in die Kamera, oder irgendwie ein Vogel, der vorne vorbeifliegt, oder.
Ja, der Klassiker ist doch eigentlich so ein Schwert Richtung Publikum strecken oder so.
Nein,
oder den Mittelfinger.
Strecken,
das mit dem Pfeil kommt mir so sehr bekannt vor, als damals Dolby Surround eingeführt wurde. Da gab's das auch überall, dass im Prinzip dieser fliegende Pfeil eben überall simuliert wurde, um zu zeigen, warum man Dolby Surround nehmen muss, damit man sieht, ob der Pfeil von rechts nach links oder von links nach rechts fliegt.
Im Fall von George Lucas wäre es der ausgestreckte Mittelfinger, der dem Publikum metaphorisch in 3D. Ja, wieder mal eine gute Brücke gebaut. Also J.J. Abrahams hat ja nun auch das Star Wars-Franchise übernommen.
Die zwei größten Science-Fiction-Franchises auf der ganzen Erde.
Genau.
Werden jetzt von einem Typen gedingst.
Ich denke, das ist ein Kompott.
Und ich glaube auch.
Da passiert noch irgendwas Unheimliches.
Der braucht das Geld, um später seinen Todesstern bauen zu können.
Oder er ist in Wirklichkeit Khan und fädelt jetzt gerade seine globale Rache irgendwie ein.
Ach so, aber wo Khan? Das fand ich dann ganz gut, dass dann dieses legendäre Khan da doch noch kam, aber diesmal von Spock.
Ja, obwohl es war schon wieder hart an der Grenze, muss ich sagen, aber nö, war okay. Ja, also so Khan, das mussten sie bringen irgendwie auch. Die Seite www.khan.org, die gibt's, glaube ich, auch immer noch.
Mit wie viel
A?
Ich weiß gar nicht.
Ich suche es nochmal raus. Ich habe die vor ein paar Monaten nochmal angesurft. Das ist eine der ältesten Seiten im Internet, die ich kenne. Also irgendwie 1996 oder so gab's die schon. Ja, ist halt Khan. Also ich will jetzt nicht so laut ins Publikum...
Ich wollte dieses Khan eigentlich schon mal in unseren Vorspann einbauen, aber darunter ist so eine dramatische Musik. Dass das leider den Flow unseres Vorspanns ein wenig gesprengt hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber das war irgendwie irgend so ein UNO-Generalsekretär, der heißt irgendwie auch Khan oder so.
Und ja,
das war mal, wenn der
den.
Nee, nicht bei Kumun, das ist wieder ein anderer. Aber irgendwer, ich weiß gar nicht. Und der kam doch, auf jeden Fall ständig in den Nachrichten. Und immer wenn der kam,
das war so, Khan!
Khan!
Das ist ganz schlimm. Man kann diesen Namen, das ist so drin.
Nee, der ist jetzt verbrannt quasi,
der Name. War das nicht der Typ mit der Putzfrau, die er da angeblich vergewaltigt hat? Nee.
Das kann sein. Der hieß, glaube ich, auch Khan.
Ja, wie hieß?
Und das ist immer so total unpassend, weil das kommt dann irgendwie, dass er irgendwen umgebracht hat.
Khan Strauß oder sowas.
Man steht dann vorne
mit Strauß Khan, der mit dem Dingsbums.
Der da angeblich Zimmermädchen da belästigt oder nicht oder hat oder.
Ach ja, genau.
Da weiß auch keiner.
Ex-Währungsfonds, Zentralbank,
ja, genau,
Strauß Khan, genau,
Strauß so Khan. Und dann gucken Leute mal ganz komisch, wenn man einmal aufsteht. Innehält bei dem, was man macht und so.
Khan! Bei Findet Nemo gab es auch einen Fisch namens Khan.
Bei Dr. Who gibt es einen Dalek, der heißt Khan.
Es gab mal einen Typ, der hieß Genghis Khan.
Verdammt.
Ich habe ein Boot, das nenne ich immer Khan.
Es gibt den Zorn des Khan.
Kubilai Khan.
Was für ein Ding?
Kubilai Khan. Ich kann nicht mehr, hört auf.
Er kann nicht mehr.
Hm. Mit dem Khan durch den Spreewald fahren.
Khan.
Ich stehe auf der Brücke und spuck in den Khan. Da freut sich die Spucke, dass er Khan fahren kann. Ja, alte Spreewald-Folklore. Egal.
Ich habe hier so ein, du lässt irgendwie so ein, ach, beim Maibaum-Aufstellen der Feuerwehr war so eine Combo, die hat so solche Schlager zum Besten gegeben. Da drunten im Tale, da sitzt eine Kuh, die macht ihre Augen beim Scheißen zu oder sowas.
Ach, war Achim Menzel auch da?
Und da kam genau dieses, nämlich der Spuck in den Kader vor sich. Ja, es war, ja. Ah, herrlich, herrlich.
Ja, früher hatten die Leute halt noch Sinn für Humor, ne?
Ja, da musste ich nämlich, als ich dann dort stand und den Maibaum am Umfallen hinderte.
Als ich allein da stand, den Maibaum festhielt.
Ja, ich habe
alle ganz allein... Alle liefen weg. Gib mir doch mal den Scheißbaum, ich kann ihn nicht mehr halten. Mit
der Kraft meiner Kraft quasi diesen Baum in Form gehalten. Und dann kam dieses Lied mit der Spucke, die Kran fahren kann. Und ich musste die ganze Zeit an Scheiße an den Wobner-Zellen denken. Was wir damals getextet haben.
Holadiladio.
Genau. Scheiße auf den Warp-Kristallen tut dem Jordi nicht gefallen. Holadio.
Ich weiß noch, fast 9 Jahre ist es nun her.
Ja.
Die 7 Jahre ist es nun her. Da fällt der Abschied nicht schwer von der Enterprise. Labersülz und Diplomatie mochte ich hier noch nie. Mann, was für ein Scheiß. Das sind genau. Deine Worte, Sascha.
Macht dich gar nicht heiß. Besser ist da eine Station, genau, denn da könnte Leben sein.
Genau.
Der Abschied tut nichts, WTNG.
Ach ja. Das können wir demnächst eigentlich nochmal einsingen. Wir müssen uns irgendwie die Rechte für besorgen. Dann singen wir das nochmal ein und dann verkaufen wir es auf CD oder so.
Das machen wir.
Das machen wir.
Ja, das wäre wieder...
Wir kommen noch ganz groß raus.
Das hat noch kein Podcaster vor uns gemacht.
Auf keinen Fall, also.
Ja, aber lass uns doch mal über Star Wars reden. Was denkst du, wenn JJ jetzt auch noch Star Wars übernimmt? Oder was denken ihr?
Ich habe keine Ahnung, weil... ich weiß auch nicht, wie das jetzt läuft. Ich meine, der wird ja wohl nicht irgendwie alles selber machen, das Drehbuch schreiben, die Kostüme zusammennähen und so weiter. Also wie groß ist seine Rolle da eigentlich wirklich bei der ganzen Sache? Schreiben dieselben Leute dann auch die Drehbücher für Star Wars? Macht das überhaupt irgendwas aus? Macht das einen Unterschied? Außer, dass George Lucas sie nicht schreibt? Ich weiß es nicht. Ich kann mir bloß vorstellen, dass es Look and Feel vielleicht relativ ähnlich wird.
Das
und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll.
Ist es jetzt schon so ein bisschen? Also ich habe, wie gesagt, bei diesem komischen Jump and Ram zwischen den fliegenden Dingern habe ich gleich gedacht, ich bin bei Star Wars. Also wobei fliegende Autos natürlich auch immer so, ja, das ist halt typisches Science Fiction, so ein Ding halt, ne? Aber ich meine, bei Star Trek hat er auch fast alles gemacht. Ich habe extra mal drauf geachtet beim Abspann. Da ist er nicht nur Produzent, der hat das Buch mitgeschrieben, der hat er Regie geführt? Ich weiß gar nicht.
Und wenn er nur ein Pseudonym ist, wie man, hat er nicht schon mal jemanden wirklich gesehen?
Ja, du guckst so viel Lost, das hat er auch gemacht.
Vielleicht kommt ja der Meister Yoda dann irgendwie mit dem Androiden zusammen. Dann hätte man so eine Parallele zu Spock und Uhura.
Ich wollte gerade fragen, der kommt zusammen. Also es war schon so gemeint, wie du es gesagt hast.
Dann hätte man so ein Kommunikationstalent quasi und den mit den komischen Ohren und dann...
der mit den Schwänzen.
Naja.
weiß nicht, was meint ihr denn?
Naja, aber ich denke mal, wie ich schon sagte, schlechter als bei George Lucas kann es eigentlich nicht mehr werden. Und wenn das halbwegs so durchdacht wird, nicht ein Schlag ins Gesicht für die Fans, sondern eine liebevolle Hommage, wie ich den 12. Teil mittlerweile einschätzen würde, wird mir gar nicht so Angst und Bange, was Star Wars unter J.J. Abrams.
Das betrifft. Man muss wirklich da nochmal loben und so weiter. Und auch, was ich beim ersten Teil schon total gut fand, dass die Chemie zwischen Kirk, Spock und Pille so gut hingekriegt haben. Scotty hat eine viel größere Rolle und man kann sich gut vorstellen, dass das irgendwie zusammenpasst, auch bei ihm. Und auch Chekhov und Sulu, ich denke mal, ja, geht alles, ne?
Ja, Sulu hatte mehr und, zu tun als im letzten Teil. Also letztes Teil.
Also wollte nur sagen, der hat es echt geschafft, ohne die Fans auch groß für den Kopf zu stoßen, was vorher irgendwie total schwierig war. Das macht er so aus dem linken Ärmel raus, schüttelt er das einfach.
Ja.
Habe ich das
Gefühl. Wobei eigentlich Wesley Crusher?
Der sitzt da drüben. Der Wesley Crusher ist.
Aber vielleicht taucht ja demnächst ja irgendwie mal irgendein Dr. Crusher oder sowas auf. Oder sag mal, haben die jetzt eigentlich einen Androiden auf der Brücke stehen? Dieser Typ mit der dunklen Stimme und diesem komischen leuchtenden Kringel im Hinterkopf.
Also diese komischen Augen sind mir vorher schon aufgefallen, dass er dann so ein Loch im Kopf hatte. Oder dass er das erste Mal den Mund aufgemacht hat, war ich positiv überrascht. Dachte, geil.
Ja, der klang wie ein Roboter.
Also ich war ein bisschen...
Der Computer
ich war ein
bisschen von der Orion.
Irritiert, aber trat plötzlich als der Kirk den Chekhov von der Bühne von der Brücke geschmissen hat oder weg
in den Maschinenraum gelobt
genau
weggelobt
hat, dann wurde der Posten plötzlich ersetzt durch eine,
ja, die war,
sie sah ein bisschen wie eine Bodybuild, also ich fand, sie sah sehr, also so muskulös kräftig aus, aber hat keine Haare auf dem Kopf, so.
Und ich dachte, das wäre eine Deltanerin gewesen, aber mir ist vor allen Dingen aufgefallen.
Sie sah sehr Anabolika, also irgendwie.
Dass sie die, weißt du, wie, die aussah, die sah aus wie diese Nationalparkwächterin mit der Maschinenpistole, ja, bei dem Geocache, du erinnerst dich.
Ich erinnere mich. Ja, so ungefähr. Mir ist das sehr positiv aufgefallen, dass sie nicht so eine Modelfigur hat, wie Frau Marcus zum Beispiel. Sondern halt irgendwie. Ja, nicht wirklich fett ist, aber halt, wie Falk schon gesagt hat, irgendwie so leicht wie auf Anabolika.
Ich fand, die sah kräftig aus, aber nicht negativ, sondern ich habe gesagt, wirklich muskulös kräftig. Also die kann, glaube ich, den Kirk gut in den Schwitzkasten nehmen.
Also ich fand das ganz schön, dass da wirklich sehr viele Aliens nicht nur an Bord waren, sondern auch so zu sehen. Und das war auch ein schöner Insider zum Beispiel, wo die Sicherheitsleute da an diesem geklauten Schiff warten, mit dem sie da auch nach Kronos fliegen, und Kirk sagt, zieht euch die roten Uniformen aus. Mhm. Das fand ich lustig.
Oder, beziehungsweise Chekhov sagt, sie brauchen jetzt ein rotes Hemd.
Und sein Blick war gut, ja. Ich glaube, aber sie wussten nicht so richtig, was sie mit Chekhov sonst machen sollen, deswegen musste er mal kurz das Kommando im Maschinenraum übernehmen.
Ja. Ja, ich meine, Scotty hat auch eine ganz witzige Szene noch an dem an Bord von der Excelsior, hatte ich beinahe gesagt. Ich musste immer dran denken, wann kommt eigentlich die Excelsior, ja? Die war ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht mehr. Die hatte ja auch so, glaube ich, so diese Aussparung vor dem Hauptdeflektorschild. Na egal. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Genau, also Scotty hat ja so eine kleine Solo-Mission da am Laufen und muss dann zum richtigen Zeitpunkt die Luftschleuse öffnen.
Ja, genau.
Was hat denn der Chekhov eigentlich im richtigen, also in der Serie immer gemacht?
Der saß einfach nur am Navigationsplatz.
Der Sulu war doch der Gassi gegeben hat.
Nebenbei noch ein bisschen.
Ach stimmt, Chekhov war der mal gesagt hat, wo sie hinfliegen müssen.
Ja, der hat Navigation gemacht, Sulu Steuer. Und nebenbei
der hat immer den Standardort,
den Standardort hat immer Fortbildung gemacht zum Sicherheitsoffizier. Zum
Garten- und Landschaftsbauer.
Das war auch schön, wo Sulu dann aus dem Captain-Stuhl raus musste und er hat gesagt, man gewöhnt sich dran, na, Captain Sulu klingt gut. Weißt du, später ist er ja Captain. Hatte die Excelsior später. Also solche kleinen Insider sind halt irgendwie total schön. Immer eingestreut und halt wirklich die Chemie zwischen Pille und Kirk und Spock und Pille. Also das ist echt ein Glücksgriff, diese Charaktere dort, weil man denkt wirklich, das sind die jüngeren Shatner, Nimoy und hast du nicht gesehen, DeForest Kelly. Also so gut besetzt. Wobei ich wirklich mehrfach gucken musste, ob das wirklich Simon Pegg ist. Er sah extrem alt aus in dem Film, fand ich. Also Scotty.
Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. lag vielleicht an der Frisur ein bisschen.
Ja.
Der hatte so eine ganz konservative,
vielleicht
kurzscheitelige Frisur. Aber Scotty im Original ist mir auch immer viel älter vorgekommen, als er wirklich war. Also sogar das stimmt, ja?
Ja, stimmt.
Wo muss ich denn diese Blonde da noch hinstecken? Wo kommt die denn, oder wo taucht die denn später wieder auf?
Die taucht eigentlich gar nicht auf. Du meinst Frau, die Tochter des Admirals?
Die heilige Tochter
Frau des Admirals. Markus.
Frau Marcus, das ist die, die den Genesis-Device erfunden hat. In der Original-Timeline.
Das ist diese komische Bombe da, mit dem wir machen einen neuen Planeten.
Genau.
Weißt du noch, Sascha, die wurde ganz viel erwähnt in diversen Heine-Taschenbüchern von Star Trek Classic. Also ich weiß, dass die zum Beispiel in dieser einen unglaublich schnulzigen, was nicht Uhuras Lied, es war auch eine von dir, wo irgendwie...
Ja, danke. die schnulzigen sind nicht immer meine.
Nein, so möchte ich das gar nicht. Und Uhuras Lied war auch von mir. Und ich habe dieses Buch eine Zeit lang echt geliebt.
Wusstest du eigentlich, dass
manche Sachen
ich lese ja ganz gerne den Wortvogel, also von Thorsten Devi, habe ich schon mehrfach erwähnt. Und der ist wohl mit Dian Duan gut befreundet.
Nein!
Ja, und hatte schon mehrere Projekte mit ihr gemacht. Und sie liest wohl auch seinen Blog hin und wieder, weil ich mal irgendeinem Kommentar geschrieben hat, er soll ihr mal ausrichten, dass sie verdammt gute Star Trek Bücher geschrieben hat.
Ah, die Welt ist doch ein Dorf, sag mal.
Ja. Und er meinte ja, richtig hier aus, aber sie liest hier auch mit. Dachte ich so, geil. Hast du eigentlich Star Trek Literatur, Falk?
Ich?
Also wie bist du eigentlich so ein Trekkie? Ich wusste es gar nicht.
Also ich erinnere mich, irgendwann vor Jahren wurde auf Sat.1 mal eine Premiere von irgendeiner, also aus der Star Trek Serie gebracht. Und da habe ich mich extra beeilt mit Abwaschen, weil ich diese Serie gucken wollte. Ich hatte nämlich die heilige Aufgabe von meinen Eltern, bevor der Abwaschen nicht gemacht ist, darf ich nicht Fernsehen schauen. Und ich habe mich beeilt mit dem Abwaschen, um diese Serie zu schauen. Und ich weiß aber immer noch nicht, welche das war. Also ob das diese Käfigfolge, ich hatte da jetzt irgendwas gelesen, dass es da irgendwie so nach Jahren erst irgendwie, dass es in der Serie so einen Pilotfilm gab oder so eine Pilotserie gab und daraus wurde nachher irgendwie der Käfig zusammengeschnitten.
Ich, Talos Vierter,
ich glaube nicht zu erinnern, es ging darum, dass Kirk irgendwo hingebeamt wurde und mit Stöcken oder irgendwie sowas mit irgendwelchen außerirdischen oder mit irgendeinem außerirdischen Vieh kämpfen musste.
Oder fließen bei mir gerade viele Sachen ineinander, ich weiß es nicht.
Also das war zumindest nicht beim Käfig, da taucht Kirk nicht auf.
Nee, die erste war Talos 4 Tabu, genau. Diese Doppelfolge. Die durften nicht auf diesen Talos 4 Planeten, die fängt damit an, zumindest die zusammengeschnittene Version, dass sie dafür vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Der eine Typ im Rollstuhl, der immer nein, nein, nein
blinkt. Ja, das ist doch Christopher Pike. Das war auch lustig, weil Christopher Pike, oder hat er die Enterprise zurückbekommen. Die ist noch am Anfang bei Pike und sagt, ich habe die Enterprise wieder, bla 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 bla. Und ich sagte zu Falk, der ist tot. Und 10 Minuten später wird er erschossen.
Ja, nee, aber zurück zu deiner Frage. Also das ist so, also mit der Star Trek Serie Raumschiff Enterprise, da konnte ich sehr viel mit anfangen. Dann kam ich gerade so in dieses Alter rein, wo eben TNG kam. Oh, das habe ich dann zwar auch noch geguckt, aber das war ein bisschen strange, skurril. Speziell Q tauchte das erste Mal auf, nicht? Der hat so mein Verständnis von Star Trek Universum, der hat es kaputt gemacht. Das würde ich mal behaupten. Also das war so.
Aber der hat dafür gesorgt, dass Wesley einen Pfeil durchs Herz kriegt. Ein Speer.
Mit 3D und Dolby Surround oder oder ein normaler
Fall? 2D.
Ach, wie lange
Farbe war. Aber war das jetzt, hat es dein Universum-Bild kaputt gemacht, weil ist da ein übermächtiges Wesen
existiert, das irgendwie alles konnte? Es passiert, also der hat plötzlich so eine Wunderkomponente da reingebracht. Also da passierten plötzlich Sachen, die also so war Star Trek immer recht rationell, logisch, sage ich mal, technisch. Ja. Also es gab eine Photonenklappe oder ähnliches, wo sich teilweise auch im Physikunterricht drüber lustig gemacht wurde, dass im Prinzip Photonen ist Licht, eine Klappe, okay, also ist halt, da braucht man nicht technisch, da findest du einfach eine Klappe drüber, einen Deckel drauf gemacht, fertig. Und plötzlich tauchte halt jemand auf und der konnte mit einem Wimperschlag Wasser zu Wein machen und solche Geschichten. Und das fand ich so ein bisschen, das hat mir dann nicht mehr gefallen.
Aber die Idee jetzt irgendwie, die Star Trek Crew stellvertretend für die gesamte Menschheit irgendwie auf so ein Tribunal zu stellen, war dann wieder sehr Star Trek-mäßig, fand ich.
Das hatte was, ja.
Ja, und in der Klassik-Serie gibt es ja noch diesen, und den Squire of Gothos zum Beispiel.
Hast du später Elaine, noch
ist ja ähnlich wie
Deep Space Nine?
Und Deep Space Nine habe ich dann ab und zu nur mal reingeguckt, also auch nicht durchgängig. das fand ich schon wieder. Ach genau, was mich bei TNG noch so verwirrt hat, war die Geschichte mit Worf, dass im Prinzip gesamte Raumschiff Enterprise, die Klingonen sind das große, böse Überübel, die müssen umgebracht werden und sobald die irgendwo auftauchen, ja, ist nur alles, aller Frieden ist dahin und plötzlich steht er mit auf der Brücke und es gab so richtig keine Erklärung, warum da plötzlich nur ein Klingone mit auf der Brücke steht.
Zivilisatorischer Fortschritt, mehr Frieden im Universum, die große Star Trek Idee funktioniert, sogar Menschen und Klingonen können Freunde werden. Und
dann werden. Nach 70 Jahren war es auf Kronos so einsam, dass die Klingonen gesagt haben, wir müssen jetzt mal auch ein bisschen Frieden machen.
Ja, ich glaube, vor 78 Jahren hätte noch keiner gedacht, dass, sagen wir mal, Angela Merkel mit dem französischen Staatspräsidenten eine gemeinsame Währung einführt. Also da tut sich einiges.
Also ich fand's schön, das war ja im Prinzip schon bei Raumschiff Enterprise so bemerkenswert, dass in der Zeit plötzlich Hauptfiguren auftauchten, die halt, da war der Russe dabei, da war der Asiate dabei, ja, da war die Frau dabei. Das, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt alles ja noch Gruppen waren, die eigentlich als Hauptfiguren im Fernsehen relativ wenig zu suchen hatten, speziell im amerikanischen Fernsehen. Und das hat man bei TNG dann halt nochmal umgekremmelt und fing dann halt an, plötzlich hier massiv Außerirdische damit reinzunehmen in die Crew.
Naja, massiv ist übertrieben.
Naja,
Worf ist... Androiden und ein Klingon.
Gab's nicht noch so eine Frau, so eine Talisha oder Talia? Ach,
hier, Diana Troi. Doch,
die, na gut, die Troi sowieso, die hat ja... Ja,
und Tasha Yar war Russin.
Okay, gut, dann... Na, die wirkt auf mich wie eine Außerirdische. Nee, ach, aber hier, dann gab's doch 10 vorne diese
Geinen,
die ist doch rumgeflitzt, gut, den Q sowieso.
Guybrush, ja.
Also ich fand schon, das war schon relativ außerirdischen lastig, das neue Raumschiff Enterprise.
Dann. Sehr lustig war es hier bei dem Star Trek-Film, den wir gerade geguckt haben, der Klingone seine Maske abgenommen hat. Ich dachte, das ist ein Prädatoren. Da haben wir die Rasterzöpfe gefehlt. Sagte Falk, das ist bestimmt jetzt Worf drunter. Und ich dachte eigentlich, Michael Dorn lässt es sich nicht nehmen, auch noch in dem Film aufzutauchen.
Was der Nimoy kann ich schon lange.
Genau. Eigentlich müsste der Tuvok-Darsteller dann noch auftauchen, weil der momentan, der ist, glaube ich, in allen Serien aufgetreten. Also er ist in Star Trek Kinofilm dabei gewesen. Er ist in einem in Voyager sowieso, er ist bei Deep Space Nine schon mal aufgetreten und er war einer der Terroristen in Starship Mine bei TNG.
Das ist, wenn Papa und Mama halt in der Stammcrew sind.
Und er ist, glaube ich, sogar bei Enterprise mit aufgetreten. Also er hat, glaube ich, in 4 von 5 Serien ungefähr gewesen. Für die Classic war er ein bisschen zu jung.
Ja. Und um den Kreis zu schließen, nein, ich habe keine Star Trek Literatur zu Hause.
Nicht mal ein Technical
Menu. Und noch eine letzte Frage, Enterprise, Menü. Captain Archer.
Das ist diese ganz neue Serie gewesen, nicht?
Die letzte.
Also die habe ich halt nicht eine Folge von geguckt. Also sehr, ich habe mitgekriegt, dass es das irgendwann gibt. Ich glaube, ich habe mal 3 Minuten davon gesehen und dachte mir, nee, das muss man sich nicht antun. Aber einfach weniger inhaltlich, einfach so chronologisch, das spielte jetzt vor Raumschiff Enterprise, nicht? Also vor der...
Ja,
also dieses chronologische. Das ist auch das, was mir im Prinzip schon Star Wars massiv verhagelt hat, dass halt, es gab 3 Star Wars Filme und plötzlich fangen die an, davor was zu machmachen. Also ist es schön und gut, dass es da irgendwie 9 Teile? Wie viel gibt es davon?
Ja, es wird bald 9 geben.
Oder
es sind jetzt 6.
Also das war bekannt, also das wusste ich, aber das war trotzdem so, wenn ich halt so eine Filmreihe gucke, dann will ich halt von Anfang an gucken und nicht irgendwie mittendrin anfangen und dann mal den Anfang.
Ja, gut.
Das ist mir zu konfus. Und wenn halt jetzt, dann kam halt Raumschiff Enterprise mit demselben Mist, das war nicht schön.
Jo. Aber ich meine, mit dem Paralleluniversum, das tröstet noch so ein bisschen drüber hinweg. Also,
Wo gab es denn diesen Odo oder wie hieß der?
Der war bei Deep Space Nine.
Okay, der Typ, der im Eimer schlief, der war cool.
Ja, genau.
Ja, mich an meinen Lateinlehrer immer total erinnert hat.
Dein Lateinlehrer schlief im Eimer?
Nee, wir schliefen. Wangenknochen
und während der Zeit.
Während der in seinem Eimer ruhte.
Und der hat einen Eimer nach uns geschmissen.
Setzt sich einen Eimer auf den Kopf.
Der hat uns auch einen coolen Spruch gelassen, als ich den nicht nochmal zum Besten gebracht habe, als wir letztens eine riesen Ölspur aufkehrten. Da hat er gesagt, er hat sich gewünscht, er wäre statt Lehrer lieber Straßenfeger geworden. Da würde er am Ende des Tages sehen, was er geleistet hat.
Du liest wie so ein Gesamtschüler.
Genau. Eine coole Sau. So wie Odo. Streng, aber irgendwie cool.
Ja. Mit Sanis in Corporis Sane und so
weiter. Ja, genau.
Latein und Sport.
Jawohl.
Richtig.
Ach, herrlich. Ich wollte eigentlich noch irgendwas jetzt gesagt haben zum Film mit Lach mir ob der Zong, aber ich habe halt vergessen.
Dort hat man ends.
Wo Falk nämlich gerade irgendwas erzählte, dann kam es mir viel zu
viel. Also es war noch Star-Tech-Literatur und das im Enterprise nicht so gut gefallen hat, wie, glaube ich, allen nicht gut gefallen hat.
Und das ist ja keine. Ach, Voyager Literatur. Kam ja auch noch dazwischen. Da können wir
auch mal ruhig mal eine Folge ja, drüber Voyager machen, Sascha, über Star-Tech heine Taschenbücher.
Genau.
Hier, was kostet der Planet?
Ja, das war so ein bisschen...
Mit Gesangseinlagen.
Ja, was kostet
oder
das? Das war eine Star-Trek-Komödie.
Sie endete in einer Tortenschlacht und das war noch nicht mal richtig doof. Also sie haben es gut hingekriegt. Das war so ein bisschen... Ja, ach,
jetzt auch fällt mir wieder ein. Bei Enterprise gab es doch diese legendäre... war es die dritte Staffel? Wo es am Anfang den Terroranschlag gab und dann sind sie losgezogen und haben Bin Laden... haben diese Xindi gesucht und... Und von
das war bei Enterprise.
Das war, ich ja. weiß nicht, ob es die dritte Staffel war und Archer hat irgendwelche Aliens in Luftschleusen gesteckt, um sie zu verhören. Und hat
ihnen Enterprise Luft, ist das, was ich nicht geguckt habe.
Das ist das, was du nicht geguckt hast.
Alles klar.
Hast. Und da gab es die Folge, also die Staffel muss irgendwie kurz nach 9-11 rausgekommen sein. Das haben sie irgendwie so versucht zu verarbeiten. Also da passiert auch ein Terroranschlag auf die Erde und sie werden losgeschickt, die Verantwortlichen zu töten, zu finden.
Das, ja, und das war so schlecht.
Und es war sehr schlecht. Und da musste ich jetzt dran denken, bei diesem Film, weil das viel besser umgesetzt ist. Also es passiert auch irgendwas und er wird eigentlich losgeschickt, er soll den Verantwortlichen ohne Gerichtsprozess töten, kriegt quasi von Spock die Leviten gelesen, dass das eine scheiß Idee ist und nimmt ihn dann quasi fest und er sagt ja auch nochmal am Schluss irgendwie, naja, man kann Leute nicht irgendwie, so also egal wie groß unsere Wut ist, wir müssen erst ja. nachdenken, bevor wir handeln. Irgendwie fasst genau. das am Schluss ja zusammen. Mhm. Und das fand ich halt wieder cool. Es gab zwar auch diese eine Szene, wo er das in dem Fall kein Flugzeug, sondern ein Raumschiff, nicht nur ein Hochhaus niedermäht, sondern gleich mehrere. Aber dann halt ja diese Conclusio, blinde Wut hat noch keinem weitergeholfen. Fand ich irgendwie cool.
Also wo du das gerade so schön zusammenfasst, muss ich nochmal fragen, Kirk wird losgeschickt, um den bösen Attentäter zu töten. Was kriegt er von dem Markus, von dem Admiral mit dazu?
Tolle Photonentorpedos.
Torpedos, wo Leichenkadaver drin, also wo tiefgefrorene Menschen drin, also...
Ja, aber da vorne sind auch Sprengköpfe drin. Also es sind nicht nur Leichen drin, sondern auch Menschen. Nicht nur, also keine Leichen, sind ja Kryo.
Also wertvoller
Sprengstoff. Aber jetzt, wo das zum zweiten Mal schon sagt, die Idee ist wirklich total absurd.
Ja, das sag ich ja. diesen Handlungsfaden mit Kronos hätte man wirklich auch sich schenken können. Aber es muss wahrscheinlich irgendwie das Setting irgendwie hergestellt werden, dass die Enterprise ja. halt die Crew von Khan an Bord hat, tiefgefroren.
Also es gab ja im Mittelalter, da wurden ja auch Leichen über die Stadtmauer geschmissen, aber die hatten wenigstens eine ansteckende Krankheit, aber die waren ja nur tiefgefroren, wie Fischstäbchen. Ich bewerfe meinem Feind nie mit
Fischstäbchen. Das wäre natürlich auch eine Mördertaktik, ne? Den irgendwie versuchen zu verseuchen auf seinem Planeten damit.
Vor allen Dingen kranken wird doch kein anderer Klingone zu Schaden kommen, weil da ja keiner lebt.
Ja.
In der Ecke.
Ja. Wirklich ganz, ganz merkwürdig.
Achso, gibt das jetzt eigentlich Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen? Nein, das wirklich. Hat ja der gesagt, der Typ. Das war, ja auch seine, war das sogar seine Absicht, dass er den wirklich deswegen da hingeschickt hat, um das zu provozieren?
Ja, das wurde ja mehrfach gesagt. Also so oder so, soll das ja irgendwie Krieg mit den Klingonen entfachen.
Na, warum hat sich dann der Sherlock gerade nach Kronos gebeamt? Der hat ja was gegen den Admiral Markus. Also eigentlich hat er dem
und Markus spielt ihm in die Hände,
Hände gespielt.
Ja, aber er hatte...
Dann hätte er sich ja nach Romulus beamen können.
Hatte oder? Da nicht noch im Auftrag von Markus? Vielleicht war das fest programmiert.
Wieso programmiert?
Nee, Quatsch. Er wollte ja die Crew töten, so wie seine Crew getötet wird. Wollte er Markus umbringen.
Der wollte dem schon ans Leder, ja.
Also insofern, wo er sich nach Kronos transportiert, hat er schon nicht mehr im Auftrag von Markus gehandelt.
Also der Fehler liegt schon weit vorher. Der Fehler ist, warum geht Sherlock überhaupt nach Kronos?
Ja, stimmt.
Und warum nimmt er nicht eine vernünftige Waffe und Handgranate und schmeißt sie in dieses Zimmer rein?
Warum nimmt
er
nicht einen Bus?
Ja, oder schmeißt sie, ja.
Na, auf jeden Fall.
Oder fliegt direkt ein Raumschiff da rein.
Ja, und was ich mich dann noch gefragt habe, ganz am Schluss muss ja Spock irgendwie Sherlock da irgendwie lebend erwischen, wegen dem Blut und so, wegen der regenerierenden Zellen. Und da habe ich mich gefragt, warum man nicht einfach einen anderen, ich meine, der hat ja 72 genetisch engineierte Menschen da rumliegen in den Kryokapseln, warum man nicht einfach das Blut
ja,
von irgendjemand anders
nimmt. Stimmt, mhm.
Das war
oh ja, du hast recht, das dachte ich nämlich auch.
Warum man ausgerechnet das von Khan braucht. Und
Bofrostblut.
Und ich habe mich dann noch gefragt, als sie dann Kirk eingefroren haben, was sie mit dem Typen gemacht haben, der da in der Kapsel eigentlich vorher lag.
Die Frage ist ja, was essen wir eigentlich auf dem Raumschiff?
In die Sonne geschossen.
Vermutlich, man will es ja nicht wissen. So. Heute gibt's
heute gibt's eine Spezialität. Genau. Edelfleisch, 300 Jahre alt. Hühnchen.
Schmeckt ganz schön zäh.
Ist aber nicht genfrei, dann.
Ja, ich nenne es Steak Khan.
Nee, wie hieß dieser Gehilfe von Khan, den er so immer gemocht hat in Star Trek 2? Johnny? Lonnie? Jimmy?
Der hat doch da seinen... Ja, ich weiß. Deswegen war er noch so extra sickig irgendwie.
Genau.
Ich überlege gerade, gab es irgendwie eine Star Trek-Folge, wo die Föderation, die Machthaber der Föderation von irgendeiner Alienrasse übernommen wurden?
Mhm, in TNG.
Irgendwie, die haben...
Im
Nacken hat man genau. Das gesehen, nicht? Okay. Ja, nee, sowas ähnliches gab es dann nämlich auch bei Lex.
Ach.
The Dark Zone. Da gab es doch diesen Planeten, ich glaube in den Originalteilern, also da gab es ja diesen, ich glaube, 7 Teile, 8 Teile.
War das nicht in 4 Teile?
Die Filme und dann gab es irgendwie eine Serie.
Es gab 4 Staffeln oder sowas.
Aber da gab es auf jeden Fall irgendwie so einen Planeten, wo die auch irgendwie da auch zu einer Wurmmutter gehuldigt haben. Egal.
Doch, so einer Wurmmutter gehuldigt, das weiß ich noch.
Naja, der Schauspieler war auch berühmt oder bekannt. Der da, der Böse.
Den Wurm gespielt hat?
Nein, den Anführer davon, die haben so eine Paste, haben die gebraut.
Ach, das verwechselt aber die Folgen. Das war doch nicht Dolph Lundgren, sondern irgendein anderer deutscher Schauspieler.
Die Paste?
Das war doch hier, er macht die beste Paste.
Die beste Paste.
Genau, das war doch mit den Würmern. Die haben Menschenfleisch genommen, haben daraus irgendwie eine Paste gebrüht. Die Paste haben sie gefuttert und haben es dann irgendwie, die Würmer haben es dann wieder ausgeschieden für die Wurmmutter.
Ach so.
Das wurde irgendwie in denen verarbeitet und dann mussten die sich auf so einen Boden legen, also mit so einem riesigen Loch. In dem Loch war die Wurmmutter drin. Mhm. Und dann haben die kleinen Würmer irgendwas ausgebrochen und das hat die Wurmmutter dann gefuttert.
Klingt jetzt wie eine Mischung aus Alien, Dune und Lex.
Nee, es ist Futurama Slurm.
Ja. Ja, ich würde sagen...
Lex Beyond the Dark, so machen wir noch eine extra Folge.
Das auch. Und wir werten jetzt nochmal so die Fehler, die Goofs aus. Sagen aber positiver Eindruck von unserem Film, von unserem neuen Star Trek Film. Mal gespannt, wann der nächste rauskommt. Was ich aber eigentlich noch mit dir besprechen wollte, Sebastian. Wir hatten noch letzte Folge aufgerufen, dass uns innovative Science-Fiction-Ideen zugeschickt werden.
Ja.
Es sind noch keine eingetroffen. Falk auch noch kein Hörer. Aber
Telefon.
Aber du sagtest, wir hatten ja die spannende Diskussion, was nun die Kreativität betrifft. Und ich habe ja gesagt, die Fernsehbranche ist denkbar unkreativ. Und du hast gesagt, es gibt haufenweise kreative Formate, die von YouTube kommen und jetzt im Fernsehen gelandet sind. Aber das ist mir jetzt auch nochmal, ich habe nochmal lange drüber nachgedacht, sauer aufgestoßen. Jetzt ist zum Beispiel, Hohecker hat doch so ein Geocaching-Buch rausgebracht. Ist dir vielleicht aufgefallen. Jetzt haben sie ein neues Buchprojekt nach dem Motto, erzählt uns eure spannendsten Geocaching-Geschichten und wir drucken das als Buch.
Oh, und wenn deine Geschichte reinkommt, kannst du Glück haben, dann kannst du nämlich noch einen Preis eventuell gewinnen.
Genau. Also du kriegst als Autor, kriegst du 10 freie Exemplare, du kannst ein Meet and Greet mit Hohecker gewinnen und ein paar GPS-Geräte. Also was schon mehr ist, als was man sonst Tempo hatte, sowas mal, schickt uns ein Foto von euch mit unseren Produkten und das kommt dann auf unser Produkt.
Und
also dieses klassische, ihr werdet jetzt mal kreativ tätig, aber investiert viel Zeit und Geld und Hirnschmalz und ihr kriegt dafür einen feuchten Fuzzi.
Ihr werdet dafür berühmt.
Ihr habt die Chance, berühmt zu werden,
indem ihr halt berühmt.
Auf Tempo-Taschentüchern gedruckt werdet. Das ist ja nun wieder sowas Ähnliches. Also ich meine, die Leute, die da kreativ tätig werden, die machen das für lau. Mit der Hoffnung, irgendwann mal ins Fernsehen zu kommen. Mit ihrem Produkt, mit ihrer Sendung, mit
jetzt
ihrer
bei Idee. Bei YouTube oder was?
Bei YouTube, wie Valulius sieht fern zum Beispiel, was ja alles mittlerweile im Fernsehen gelandet ist. Also es gibt ja viele Formate, die bei YouTube gestartet sind und mittlerweile im Fernsehen gelandet sind. Aber die haben ja nun am Anfang als Hobbyprojekt begonnen, haben nie richtig Geld damit verdient, vielleicht irgendwelche Klick.
Und du denkst, die wollen damit irgendwann ins Fernsehen kommen?
Und
Also ich für mich ist so YouTube und Fernsehen zwei unterschiedliche Medien. Ich denke schon, dass es einige gibt, die einen Sprung machen von YouTube zum Fernsehen, aber ich glaube, das ist, also die erfolgreichen YouTuber, ich glaube, von denen hat sich keiner zum Anfang gesagt, ich mache jetzt was, damit ich ins Fernsehen komme.
Also ich mache was, um entdeckt zu werden.
Die haben auch viel gedacht, ich mache was und will damit auf YouTube groß werden. Ich will mit meinem Channel groß werden. Ich will auch so eine eigene Seite haben, wie so halt diverse andere Leute. Also.
Ja, aber wenn dann irgendjemand mit einem Fernsehvertrag winkt, sagen sie auch nicht nein.
Das weiß ich nicht,
ja, aber,
wie oft da gewunken wird. In Deutschland, also ich finde auch in Deutschland habe ich nicht so viel gesehen. Also dieses YTT, was ich nicht so doll finde, das scheint irgendwie das Größte zu sein bei den Kiddies. Keine Ahnung.
Na, das gibt doch diesen, der hat Beatboxing hat das halt lange gemacht. Alfonso oder...
Alfonso? Nee, der kleine Fonsi.
Ja.
Oder der Adorno. Adorno war was mit Kunst, mit Kultur, Entschuldigung.
Aldolbe.
Ich glaube, der hat eher mal mehr gemalt.
Ja, nee. Ja. Aber irgendwie der taucht, glaube ich, jetzt auch, wird auch so durch die BCD-Promi-Geschichte durchgejagt, gerade mit.
Ja, das ist halt irgendwie. Es unterstreicht zum einen deinen Punkt, Sebastian, wenn du sagst, es gibt noch kreative Formate, aber auch meinen, wenn ich sage, es gibt sie nicht im Fernsehen ursprünglich, sondern sie sind dann irgendwie Quereinsteiger über YouTube und es wird trotzdem die Kreativität mittlerweile Profis, aber damals Amateuren genutzt, die sich für lau wirklich den Hintern aufreißen, um ein gutes Produkt abzuliefern. Und es machen nicht.
Ja, mit der Kreativität ist das ja so eine Sache, ne? Das ist ja gerade das sich hinsetzen und ein Produkt abliefern, ist ja bei kreativen Sachen finde ich das sehr, sehr, sehr schwer.
Ja, aber es ist auch trotzdem bezeichnend, dass gerade die Leute, die dafür bezahlt werden, teilweise teuer bezahlt werden wie Autoren, dazu nicht in der Lage sind, sondern dass die guten Formate zum Großteil über Quereinsteiger kommen und nicht...
Ich habe mal schon mehrfach gehört, dass eigentlich quasi kein Geld und kein Sex eigentlich Grundlagen sind für echte Kreativität. Ah. Also, habe ich mal gehört.
Also ich überlege gerade, wer den Sprung von YouTube ins Fernsehen geschafft hat. Also mir fällt jetzt keiner ein, oder wo ich jetzt sagen könnte, also klar, ab und zu wird man bei irgendwie so einer TAF oder wie die heißen hier, der neue YouTube-Hit, wo dann irgendwas gezeigt, aber so permanent.
Die Cold Mirror, Cold die ist Mirror doch bei NDR, glaube ich, aber ich glaube auch im Radio also, nur.
Die moderiert zumindest im Radio, aber ich glaube, die hat dann
irgendwo. Die Dings hat es geschafft hier von Ehrensenf, die, wie hieß sie denn? Die?
Ja, Katrin
Dings. Yeah.
Die hat doch irgendwo, ja.
Ja, aber auch
ich denke auch, dass diese YouTube-Geschichte, dass die YouTuber nicht glücklich werden im Fernsehen. Also ich habe immer so den Eindruck, die legen extrem, klar, dieser Bekanntheitsgrad, der ist denen wichtig, aber ich glaube, die legen auch ganz viel Wert auf diese Rückmeldung, auf dieses Feedback von den Usern, weil permanent, ich kann auch wieder auf Dr. Elwissen fahren, also der ist jetzt so, wo ich sehr häufig konsumiere, und da kommt im Prinzip immer, schreib mir irgendwas, deine Kommentare, oder diese, da gab es doch diesen... Salmoni oder Salmonelli oder Rocky, keine Ahnung.
Rocky Salmonelli ist ein guter Name.
Den habe ich erfunden, den Namen.
Wie jemand in einem Szenen. Wenn da so ein Charakter auftaucht bei Star Wars oder Star Trek, den nächsten Film, der Rocky Salmonelli heißt.
Nee, der ist zum Beispiel auch...
Er reißt wieder das Skript jetzt.
Was permanent irgendwie ja und postet mir euren Kommentar oder... irgendwie, also ich glaube, und diese Feedback-Funktion, die empfällt im Fernsehen, ich glaube, die YouTuber, die werden mit Fernsehen nicht glücklich.
Ja, das mag sein.
Also das ist
eine ich meine, ganz, ganz viele Leute machen ja was Ähnliches wie wir und machen Zweit- oder Drittverwurstung von irgendwie anderen Inhalten, von richtigen Kreativen. Und das kannst halt auch nicht irgendwie gut ins Fernsehen bringen. Also... Obwohl, so ein paar, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so ein paar Sendungen würden da echt mal gut tun.
Ja.
Vielleicht auch mit richtigen Leuten, die sich wirklich auskennen.
Definitiv. Darf ich nochmal einen Gedankensprung machen?
Natürlich.
Weil Sascha nämlich gerade das Thema mit der Autorenschaft ansprach, fiel mir vorhin noch ein. Also ich denke nicht,
Jetzt kommt die Honorarforderung, pass auf.
Nee, ich denke nicht, dass bei bestimmten Filmen oder sowas, dass sowas heutzutage noch, gut, das ist vielleicht jetzt mein naives Laiendenken, dass wirklich ein Mensch irgendwo in seinem Raum, in seinem Schreibtisch sitzt und irgendwas schreibt und dann kommt daraus ein Film. Ich denke, dieses ganze Kreative wird irgendwie von, ich sag mal, mehr oder weniger Autorenkollektiven entwickelt oder weiß nicht, ich glaube mich zu erinnern, es gibt Firmen sogar, die im Prinzip sowas anbieten, dass er halt eben da kreative Menschen sitzen und die sitzen da halt 5, 6 Leute am Tisch und werfen sich ihre Ideen um die Nase und irgendwann kommt da ein Film bei raus. Deswegen denke ich, dieses JJ, wen habt ihr da die ganze Zeit da?
Abrams.
Dass dieser Typ, also der ist vielleicht nachher der, der im Prinzip die Arbeit von den Kollektiven auf den Tisch kriegt und dann sagt, oh, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. Aber ich denke, ansonsten hat er im Prinzip mit dem Schaffensprozess für Dings wenig zu tun. Oh, und selbst was Merchandise angeht, na, was will er? Im Prinzip ist doch auch bald alles erfunden. Es gibt dann Hemden, es gibt die Unterwäsche, es gibt die Bälle und was auch immer von jedem Artikel und den Petspender und keine Ahnung.
Die variieren
also,
mehr.
Also ob da noch große Kreativität von dem Mann noch zu erwarten ist oder ob der einfach nur mal dastehen muss oder die Verhandlungen mit der entsprechenden Herstellerfirma führt, die dann das Zeug billig in China presst.
Was glaubst denn du eigentlich, das stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen, wo du einmal das Marketing und die Produkte ansprichst. Wir hatten ja schon, wie du sicher gehört hast, das Falk in einem der letzten Podcasts angesprochen, dass das Star Trek Franchise eigentlich so gut wie tot ist und das Star Wars aber extrem lebendig. Also, dass man ja im Rossmann oder in einem anderen Drogeriemarkt eine Darth Vader Maske kaufen kann, aber es sehr schwierig ist, halt irgendein Star Trek bezogenes Produkt außerhalb des Internets aufzutreiben, in fußläufiger Entfernung.
Jüngere Zielgruppe nicht zu vergessen, also.
Ja, jüngere also Zielgruppe. Ich denke, das ist der dritte Angelpunkt der ganzen Geschichte. Also, wenn Star Wars nicht expandiert hätte, in speziellen Richtung Clone Wars, also diese ganze
ja.
Comic-Geschichte oder Trickfilm-Geschichte da. Also, dann, also auch das Universum, was da aufgebaut. Ich habe ihn letztens auf Jedipedia, hieß die Seite, glaube ich, also wo man sich so einen Haufen Sachen durchlesen kann. Wie ich schon von sagte, ich bin nur von den drei, ich sag mal, alten Star Wars-Filmen halt, das ist so meine Sozialisation mit gewesen. Also das fand ich gut. Die neuen dann dementsprechend nicht so. Und ich dachte, gut, da rennen halt ein paar Charaktere rum und der Count Dooku taucht halt mal auf und stirbt dann relativ schnell. Die Sache ist erledigt. Und dann las ich in dieser Jedipedia da plötzlich, dass der Count Dooku da eine 100-jährige Geschichte hat und also ein ellenlanger Artikel über den. Und ich dachte, wo kommt denn das her? Denkt sich das jemand aus? Das basiert halt auf dieser Clone Wars Geschichte. Also dann wirklich aus den Trickfilmen, die dann da über Folgen, über Staffeln diesen Charakter mehr oder weniger formen. Und das ist halt der Ansatzpunkt, wo dann halt Merchandise zu machen ist. Also Star Wars vielleicht über den Daumen gepeilt. Hauptcharaktere oder von den Charakteren, die mehr als zweimal rumlaufen, sind es 20. Und mit Clone Wars kann man natürlich, dann hat man 100, die man vermarkten, verwurschten kann.
Du hattest mir das mal erzählt, ja. Du hast ja nun auch mit Kindern zu tun, beruflich. Die haben irgendwie so ein Kartenset gehabt und dann gab es dann irgendwie den dritten Androiden von links, der dann irgendwelche Biografien bekommen hat und R2-D2 hat irgendwie eine Loverin, die aber dann irgendwie...
Also wir die hatten halt diese Star Wars Sammelkarten mit und plötzlich tauchte ein Android da, der hieß Goldi. Im ersten Moment dachte ich, das ist einfach R2-D2, bunt angemalt, in Verkleidung, Fasching, keine Ahnung. Das ist dann, also die haben diese Androiden-Reihe genommen und haben wirklich dann verschiedenste Androiden, dann gab es eben den neben R2-D2, weiß-blau, gab es dann eben Goldi, der war halt golden und dann gab es noch einen schwarzen und also in sämtlichen Farben des Regenbogens tauchten nur Androiden auf und jeder hatte seinen eigenen Charakter, seine eigene Vita gehabt.
Neon musst du alle sammeln.
Also das war...
Blondie.
Also selbst, sag ich mal, weiß nicht, beim Potrennen, wie hießen die Viecher, die da irgendwo da plötzlich die Leute abgeschossen haben?
Keine Ahnung.
Oh mein Gott, ja.
Also,
waren das nicht die Sandleute?
Nee,
die
ja, irgendwie so. Selbst die tauchen da plötzlich mit, ich sag mal, diese Kampfkarten oder wie man sowas nennen will, also wo man so Eigenschaften hat, die man dann gegeneinander spielt. Meiner hat Stärke 3, meiner hat Stärke 8, ich bin jetzt der Gewinner oder sowas. Selbst da tauchen diese Viecher mit auf. Die haben nie was gemacht in dem, also die sind mal aufgetaucht mit dem Gewehr, haben geschossen und dann waren die wieder weg vom Fenster. Plötzlich steht halt jemand.
Ich bin das Simon, wie hieß er noch? Simon Tardis?
Nee. Ja, Simon Tarsis.
Ja, genau. Es gab ja auch ein Star Trek-Kartenspiel und da haben die es ähnlich gemacht. Und die mussten auch tief graben. Ach so, ich glaube, der Unterschied ist auch mehr, dass es bei Star Trek nicht von jedem Charakter eine Actionfigur gibt. Aber ich glaube, bei Star Wars doch schon, oder?
Ja, irgendwie schon.
Ich denke, wie gesagt, ich denke jetzt nach Clone Wars, ja. Also da ist eine Maschinerie angerollt. das wird Star Trek nicht schaffen, weil ich glaube auch Star Trek hat, hat diese Ziel, also diese Clone Wars Geschichte ist ja wirklich Zielgruppe Kinder. Und die fangen wahrscheinlich schon vor 3 an und hört, naja, wenn die Jungs dann anfangen, die Mädchen zu entdecken und die Mädchen die Bravo oder sowas in Art, dann hört es da schon wieder auf.
Das vor allen Dingen die Eltern müssen das ja kaufen, weil die Kinder wollen das ja alles haben. Ja. Und dann kauft man den Kindern sowas ja auch, damit Ruhe ist.
Aber könntet ihr euch vorstellen, dass irgendwie mal Kellogg's Cornflakes die Star Trek Edition rauskommt?
Das gab's mal. Aber das war bevor Star Wars das alles eingenommen hat. Aber ich habe jetzt zumindest den Eindruck bekommen, dass in den Medien wieder viel mehr über Star Trek berichtet wird im Zuge des neuen Star Trek Films. Mehr, meiner Meinung nach, gefühlt als damals, als dieser erste Reboot-Film rausgekommen ist. Also jetzt ist auch FatCon dieses Wochenende in Bonn. Oh. Also ich denke mal, dass das Fandom da schon irgendwie nochmal einen Schub bekommt.
Naja, komisch ist es ja schon im Prinzip, wenn man guckt, was Star Wars bisher geleistet hat, also sag mal als Output, das sind halt die sechs Filme, gibt's nicht? Also ich glaube, die 3 alten und die 3 neuen.
Und das Christmas Special.
Und na gut, diese Clone Wars Geschichte, aber das ist halt das Star Wars Universum im Gegensatz dazu, jetzt mal von den Randmedien wie Computerspiele abgesehen, und dagegen, was Star Trek geliefert hat. Also im Prinzip, die sind jetzt bei Film Nummer 12. Hm. Die haben 4 verschiedene Serien. Raumschiff.
4, ja. Ich
glaube, Raumschiff, ja, Next Generation, also, Voyager.
Wenn jetzt das Fernsehen und Film, dann ist also Star Trek da definitiv also, die Nase vorn. Aber Star Wars war traditionell, also es gab auch unglaublich viele Bücher schon und Comics auch. Gut, und Computerspiele waren ja auch immer wesentlich stärker vertreten als Star Trek. Also dieses ganze Universum mit den Figuren, der Witz ist auch so ein bisschen, das gibt da so eine auch sehr starke Überlappung zwischen den Büchern und den Filmen und auch Clone Wars und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie die das handhaben da, aber die ganzen Figuren, die sind dann also wirklich schon von vornherein in alle Medien quasi eingebunden, auch wenn das nur Nebencharaktere sind. Also viele von denen. Admiral Thrawn wird oft das mal erwähnt, den sieht man nie im Film, glaube ich, und irgendwelche doofen Kopfgeldjäger, keine Ahnung. Und
den Thrawn sieht man.
Ist ja auch die Frage.
Der ist doch dabei, ich muss dich ganz unterbrechen. Der ist doch dabei, wo Darth Vader dem Typen den Hals zudrückt. Sitzt der da nicht mit am Tisch?
Das war, also wie ich den kenne, hat er blaue Haut und rote Augen. Aber vielleicht, ich will es trotzdem jetzt nicht sagen, haben sie ja öfters mal gemacht, dass sie plötzlich irgendwie Figuren anders aussehen als vorher. Also siehe zum Beispiel der Imperator und
es war, ich glaube, ein bekiffter Navi. Blaue Haut, rote Augen. Ja.
Ja.
Das ist ja wohl.
Wäre Star Trek erfolgreicher gewesen, wenn Kirk ein Laserschwert gehabt hätte und nicht nur einen blöden Phaser?
Vermutlich. Es gab ja auch mal diese animierte Star Trek Serie. Ich glaube, wenn man die jetzt nochmal rausbringen würde, als Clone Wars.
Sagt mir gar nichts.
Äquivalent.
Hilf mir mal gerade auf die Sprünge, was war denn das denn?
Es gab mal, nachdem die Serie eingestellt war, die Originalserie, gab es nochmal eine animierte Serie. Ich glaube, die sind aber über eine Staffel nicht rausgekommen. Wirklich von den Originalschauspielern gesprochen.
Haben wir die mal gesehen? Kann das sein?
Ich habe eine Folge davon mal gesehen. Es richtete sich eigentlich an Erwachsene, aber in Deutsch ist sie auch sehr kindgerecht synchronisiert worden. Und es gab dann auch so ein, es gab dann irgendwie so ein Monster, was 27.000 Beine hatte, was dann auch so komisch gelaufen ist, was so lustig aussah, weißt du?
Was dann gegen 1000 Füßler gekämpft?
Ja. Wer hat hier mit Lex angefangen?
Ich bitte dich. Hat ihn 1000 Beinchen gestellt.
Ja, hat mir ein Bein gestellt. Ja. Nein. Bitte Schuhe ab und Füße abtreten, bevor du reinkommst. Nee, aber ich weiß nicht. Ich kann mich auch an so eine Zeichentrickserie von Star Wars erinnern, wo dann irgendwie niedliche kleine Ewoks Stormtroopers mit Besen verdroschen haben. Also insofern, obwohl das kommt ja an den dritten Teil auch schon relativ gut ran.
An Rückkehr der Jedi. Darf ich gerade auch mal einen Gedankensprung wagen?
Natürlich.
Wieso eigentlich das Ameisenzimmer? Also unser Außenstudio ist heute ein Ameisenzimmer. Das habe ich nicht verstanden.
Das hatten wir im Vorgespräch, das weiß der Hörer gar nicht. Falk ist nicht nur passionierter Podcast-Hörer, sondern auch passionierter Ameisensammler.
Und jetzt nicht Ameisenhalter, bitte.
Ameisenhalter. Nicht so wie wir im Küchenregal, sondern...
Bei mir leben sie unter kontrollierten Bedingungen in Glaskästen.
Genau.
Ach, du hast Ameisenfarmen.
Ich habe mehrere Ameisenfarmen, richtig. Allerdings nicht, dass ich sie züchte. Züchten ist unzutreffend. Ich halte sie.
Okay.
Ich hatte ja mal gedacht...
Gibst du dir noch einen Namen? Entschuldigung, ich konnte nicht
anders. Die Königinnen bekommen auch einen Namen von mir, ja.
Ich habe ihn auch schon mal gefragt, ob er Ameisen-Battles ausfechtet, aber das macht er nicht. Also wenn ich verschiedene Staaten hier hätte, würde ich ja irgendwie immer so eine aus dem einen, eine aus dem anderen Staat nehmen und gegeneinander antreten lassen.
Mit
Laserschwert.
Wir können uns ja Sammelkarten malen und können dann Ameisen Stärke und Ähnliches zuweisen und dann lassen wir sie gegeneinander antreten.
Generell Akbar, Eisen.
Vielleicht Ameisen, hast du noch ein paar antiquierte
cool. Star
Trek-Sammelkarten da, die können wir einfach ummalen.
Du, ich habe hoffenweise also Simon Tarsus ist noch irgendwo. Können wir gerne
ummalen. Den malst du so zwei Zangen und so ein paar wieder.
Das ist eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall habe ich einen, ich nenne es liebevoll mein Ameisenzimmer. Es ist halt dann mein Hobbyraum, in dem sich auch die Ameisen befinden.
In dem wir auch um diese Uhrzeit noch laut sein können, ohne Frau und Kind zu wecken.
Und die Ameisen?
Die krabbeln hier
fleißig. Ameisen herum. Schlafen so, die ruhen nur und deswegen... Das macht denen auch nichts, dass wir jetzt hier sind.
Machen die ab und zu mal Kommentare oder applaudieren die so, wenn ihr einen Witz macht?
Die zeigen uns ab und zu mal einen Finger.
Also die hier uns am nächsten stehen, liegen alle auf dem Rücken und bewegen sich nicht mehr.
Ja, ich muss zugeben, das eine, also Ameisen Ameisen machen Winterruhe, halten Winterruhe und eine von meinen Kolonien hat es nicht über den Winter geschafft.
Als wir den Podcast begannen, haben sie noch alle gelebt. Jetzt sind sie alle tot.
Wir sind ja auch schon bei 1,46.
Schlechte 52. Wortspiele, würde ich sagen. Wahrscheinlich lag es daran. Da haben sie die Hufe hochgerissen.
Musst du den Kram nicht morgen noch schneiden?
Ich muss ihn noch schneiden, aber ich glaube, das mache ich im Urlaub.
Ach, stimmt, wir sind ja in der digitalen Bohem-Generation, da geht ja sowas.
So sieht's aus. Ja, insofern, aber damit die Finger nicht glühen beim Schneiden, würde ich sagen.
Moment, ich bin doch ganz gespannt. Du hast so ein weißes, tolles Heftchen hier und hast gesagt, da stehen Punkte, um die du noch abarbeiten willst.
Die haben wir alle abgearbeitet. Ich kann das Heftchen gerne mal
holen. Ich habe extra nicht drauf geguckt, ich wollte mich überraschen lassen.
Hier steht, dass sie keine besonderen Erwartungen hatte, was du schon und Sebastian vorweggenommen hast. Dann den ersten Eindruck, die Handlung, Umsetzung, Fehler, haben wir auch schon ausführlich besprochen. Wir haben ein Fazit gezogen, wir haben gesagt, was bedeutet das für Star Wars und ich habe ihr geschrieben, dass wir noch keine SF-Ideen bekommen haben und habe noch das geschrieben, Ausbeutung von YouTubern. Haben wir alles abgesprochen. Und ob das Franchise nun wieder belebt wird, das ist mir spontan eingefallen.
Okay.
Insofern, unsere Liste ist abgearbeitet.
Ich habe noch ein paar interessante Kapitel aus der universellen Verfassung. Also wenn ich noch hören wollte, zum Beispiel Artikel 8.
Wie viele Artikel gibt es denn
zusammen? Die Vereinigte Föderation shall place no restriction on the availability of male and female life forms of any member planetary social system to participate in capacity.
Sebastian, ich glaube, wenn du das so weitermachst, wir müssen, glaube ich, irgendwann Lizenzrechte zahlen, wenn wir längere Zitate bringen. Also insofern...
Wie viele Artikel gibt es denn insgesamt bei dem
Ding? Das ist wie das Grundgesetz. Da brauchst du keine Lizenzrechte
für. Wie viele Kapitel gibt es denn, Artikel gibt es denn insgesamt?
Puh.
Moment, da muss ich mir erstmal Band 26 holen und gucken.
Es gibt insgesamt schon eine Menge. Kapitel 11.
Wie, das willst du nicht aus dem Stegreif?
Artikel 88. Wir kommen in den dreistelligen Bereich. Artikel 109.
Was ist ein Artikel
107? Und dann nochmal vier Unterpunkte. Und dann kommt noch der Friedensvertrag.
Zwischen? Wie Friedensvertrag? Der ist doch als Anhang gelistet, oder? Was ist denn Artikel 103? Mal gucken, ob das hinten nur noch so interessant ist wie die ersten.
Okay, soll ich Deutsch machen?
Übersetz doch mal gleich.
Ja, mach doch mal eine Zusammenfassung auf Deutsch.
Im Fall eines Konfliktes zwischen den... Verpflichtungen der Mitglieder der Vereinigten Föderation unter diesen Artikeln der Föderation und den Verpflichtungen unter irgendeinem anderen interplanetarischen Übereinkunft. Ihre Verpflichtungen unter diesen Artikeln der Föderation sollen sich durchsetzen. Shall prevail.
Shall prevail.
Das ist ja harter Tobak, oder?
Das ist,
also, das ist durchaus wichtig, halt, wenn man so eine Föderation...
Das erinnert mich jetzt irgendwie an die Predigt von diesem verwirrten Typen bei Leben des Brian. Und es wird eine große Verwirrung herrschen.
Nee, aber ist doch eigentlich klar, also die Vertreter der Föderation sind halt eher an die Föderationsregeln gebunden als an die von anderen interplanetarischen Verträgen. Ist doch ganz logisch.
Wenn man so ein bisschen interne Konflikte haben Vorrang gegenüber fremden Konflikten. Nee, interne Treue dem Eid hat Vorrang gegenüber Konflikten.
Oder genau. Das finde ich auch wichtig, dass es mal festgehalten worden ist. Vielleicht noch gerade für die Hörer, Mr. Scott's Guide to the Enterprise, Starfleet Technical Manual und die Technik der USS Enterprise, das offizielle Handbuch. Wenn ihr mal ein bisschen mehr wissen wollt.
Wenn ihr es mal vertiefen wollt, Sebastian, leiht euch das vielleicht mal aus.
Der liest euch gerne mal vor als
Podcast. Ruft ihn, seine Telefonnummer wird im Beitrag verlinkt, ruft ihn einfach an und der liest euch das dann
vor. In der Nacht auch gerne, die meisten kann ich eh auswendig.
Genau. Also Sebastian kann mal nachts um drei wecken. Los! Kapitel 8, Artikel 78 der Föderationsverfassung.
Also ihr müsst nicht darauf warten, dass er zu Hause ist. Ihr könnt ihr jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, egal wo er ist, er kann euch das rezitieren.
Und geht bitte vorher auf Toilette.
Ja, das würden wir jetzt mal machen, in dem Sinne.
Er kann ja noch 3-4 Artikel vorlesen, dann kann man das als gute Nacht Einschlaf-Podcast dann noch.
Ich habe schon überlegt, ob ich ihn einfach ein paar vorlesen lasse und das dann so ausfade. Aber das würde uns um unsere Standardverabschiedungsfloskel bringen.
Aber können wir beides machen. Könntest du nachher überlegen.
Genau. Also ich sage erstmal, wenn euch der Podcast gefallen hat, liked uns on Facebook, schreibt uns info@sie-reden.de.
Gibt's neue Freunde bei Facebook?
Es gibt, schön, dass du es ansprichst, keine neuen Freunde bei Facebook, aber die Julia hat uns wieder geschrieben und hat sich sehr gefreut, dass wir sie erwähnt haben.
Also Julia, erwähnen,
genau,
erwähnen,
und Daniel, erwähnen.
Julia hat bestimmt einen YouTube-Kanal und möchte gerne
reich und berühmt werden,
über uns, um mal ins Fernsehen zu kommen.
Ich glaube, Julia ist Designerin, wenn ich das richtig gesehen habe.
Und die hat Kinder-Science-Fiction-Vorschläge geschafft.
Sie könnte uns einen schönen Mikropömpel designen. Also.
Zunächst bei Tele 5. Julia wird erwähnt.
Bitte?
Ein Mikro was?
Ein Mikropömpel, so ein Popschutz oder so.
Ach so, ich kenne nur Pümpel. Das ist so ein Ding zum...
Er könnte dem Darth Vader, der Darth Vader-Büste, die du uns geschenkt hast...
In die Hand geben.
Könnte sie ihm ein Hütchen basteln oder sowas.
Könnt ihr aus dem Darth Vader einen Mikrofonständer bauen?
Das könnten wir auch noch machen.
Sprich mit der Hand.
Ein Loch hat er ja oben und unten. Vielleicht auch. Nee, okay. Also, in dem Sinne, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Kapitel 7.1.6 Beseitigung von festen Abfallstoffen. Nutzleitungen mit linearer Induktion werden benutzt, um feste Abfallstoffe zu den Aufbereitungsanlagen auf Deck 9, 13 und 34 zu transportieren. Dieser Abfall wird automatisch in mechanisch und chemische recycelbare Material getrennt, wobei die Reste für das Materiesynthese, Replikator, Recycling aufbewahrt werden. Gefährliche Abfälle werden sofort aufbereitet.